Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge und vielleicht der letzten Folge vom Velo Home Podcast. Dieses Jahr und vor mehreren Jahren haben wir mit einem Velo Race angefangen und dann bringen wir dieses Jahr auch mit einem Velo Race zu Ende. Guten Abend, lieber Thomas nach München.
Hallo, schönen guten Abend.
In der vorweihnachtlichen besinnlichen Zeit. Ich sitze hier mit einem paar Keksen, einem Glühwein. Es riecht alles gelogen. Es ist eine ISO-Schorle und sonst nichts. Hast du irgendwas Weihnachtliches bei dir? Ich bin, glaube ich, in dem einzigen Raum in diesem ganzen irrsinnigen Wohnungsding, wo nichts Geschmücktes ist.
Ja, so richtig weihnachtlich habe ich das jetzt auch nicht hier. Aber, wie soll man sagen, Radsport ist ja zeitlos.
Ah, die Phrasenmaschine im positiven Sinne des Wortes hat zugeschlagen. Die Phrasen, ne? Radsport ist zeitlos, genau. Der Radsport macht keine Pausen. Und da der keine Pausen macht, können wir auch keine Pausen machen. Wie geht's dir sonst so? Also wir haben ja am Anfang immer so, wie geht's uns? Alles gut?
Ja, also mir geht's eigentlich gut. Ich vermisse nur die ersten Rennen wieder. Also es ist jetzt auch nicht mehr ganz ein Monat, bis dann in Australien die Tour Down Under wieder beginnt.
Ja, also da können wir uns noch ein bisschen besinnliche Zeit gönnen. Vielleicht nur ganz, ganz kurz, weil das eigentlich so ein typisches Velo-Snack-Thema ist. Du hast dir ein neues Fahrrad gekauft. Es war nicht ganz einfach alles drumherum, aber jetzt bist du glücklich.
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir jetzt auch mal nach 7 Jahren ein neues Fahrrad zugelegt, ein Bianchi. Und ja, nach etwas längerer Anlaufdauer habe ich es dann jetzt doch und bin gespannt bei der ersten Testfahrt, wie sich das anfühlt.
Ja, Farbe natürlich Celeste.
Exakt, ja.
Gruppe natürlich.
Cintaura.
Italienisch, Si Campagnolo. Also ich glaube auch, einmal im Leben muss man so ein Ding gefahren sein. Und wenn man, also besitzen vielleicht sogar. Und das hast du schon gut gemacht. Und ich glaube, wenn du irgendwie mit hoffentlich erst 120 vor Tod vom Rad irgendwo fällst und hättest noch 10 Sekunden und hättest dich nicht an einen italienischen Carbonrahmen zurückerinnern können, dann wäre was falsch gelaufen bei dir.
Definitiv, ja.
Das Villier, was du hattest, ist jetzt weiterhin noch Schlechtwetterrad wahrscheinlich?
Genau, sozusagen. Ja, soll man so sagen. Ersatzrad.
Ja, kann nie schaden. Ersatzrad. Ja, Glückwunsch in aller Namen. Und immer viel Spaß, immer genug Luft im Pneu. Und,
Kette rechts,
genau. Wir hatten zwei organisatorische Sachen. Vorab habe ich jetzt hier bekannt zu geben, der Chris wäre fast dabei gewesen. Den hat es kurz vorher mit einer Erkältung da niedergerafft. Von ihm soll ich an alle Hörer schöne Grüße ausrichten. Frohe Weihnachtsfeiertage und guten Rutsch und alles. Liebe Grüße einfach. Hat er doch mal extra mit seiner Krankmeldung eingereicht. Punkt 1. Punkt 2. Ich bin mittlerweile, also wir sind nominiert für einen Podcasterpreis. Da ist, glaube ich, jeder, der einen Podcast in Deutschland macht, nominiert. Und am Anfang habe ich gedacht, oh super, freue mich, ist ein Preis, wir sind nominiert worden, ohne dass wir das dafür können, ne? Wenn man sich jetzt selber irgendwo einreicht und so weiter, finde ich, hat das ja immer auch ein bisschen was, aber wenn andere denken, dass wir das verdient hätten, dann wäre das, ist das ja schön und nett, habe das jetzt auch, wie man das so macht, geretweetet, gepodcastet und weiß der Geier noch was. Und aber jetzt habe ich so im Nachhinein gehört von mehreren Stimmen, da gab es so irgendwelche Probleme mit den Kategorien und so weiter und so fort. Fühlten sich viele benachteiligt oder bevorteilt oder was auch immer. Wenn ihr für uns abstimmen möchtet, den Link findet ihr noch auf unserer Facebook-Seite und via Twitter. So groß bewerben wäre ich das jetzt nicht. Irgendwie sind so Preise ja auch komisch. Also ich finde das irgendwie eigenartig. Es wäre natürlich schon, wir sind der einzige Fahrradpodcast, wenn wir uns gegen diese Fußballarmada durchsetzen könnten. Ich hatte so kurz die Theorie, wenn sich alle Fahrradfahrer zusammentun und alle Fußballfahrer aufspalten, dann könnte das was werden. Und so viel haben dann letztes Jahr bei der Abstimmung gar nicht mitgemacht. Aber eigentlich ist es auch wurscht. Hörer sind uns wichtiger als irgendwelche Preise oder sonst etwas. Das war das. Also das Dritte, was ich noch sagen wollte. Auch habe ich mich überzeugen lassen, ein bisschen so. Wir müssen jetzt mal kurz husten. Uns kann man jetzt auch bei Spotify hören. So richtig den Sinn verstanden habe ich nicht. Warum man lieber per Spotify als per normalen RSS-Feed und dem Podcatcher das hören möchte. Es mag Anwendungsfälle geben, wo das besser, interessanter oder wie auch immer ist. Ich finde die Spotify-App einfach im Vergleich zu einem guten Podcatcher nicht wirklich gelungen. Aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr das jetzt machen. Mei, also Schaden tut es uns auch nicht. Das große Geld fließt da nicht. Im Grunde genommen fließt da, warte, ich gucke nach, nichts. Es ist einfach nur für Hörer ein zusätzlicher Service und eine Plattform, die wir damit bespielen. Ja, also siehst du dann einen Grund, also du bist ja auch aufgrund deiner journalistischen Ausbildung so nach dem Motto, jede Plattform ist dann gut, oder sehe ich das falsch?
Ja, definitiv, und Spotify greift ja jetzt nicht nur explizit Podcast-Hörer ab, sondern auch potenzielle Podcast-Hörer, die auf sowas stoßen, wenn sie da Musik hören.
Ja, also ich weiß, dass du schon immer gesagt hast, ja, das sollten wir machen, und dann kam noch eine zweite Stimme dazu, und jetzt war die Möglichkeit recht einfach, es umzusetzen, und dann haben wir es einfach mal gemacht. Ich bin gespannt. Ja, mei, was soll, also da der Aufwand sich gering hält, denke ich mir jetzt, mein Gott, was soll's. Aber ich würde mich sehr interessieren, von Hörerseite auch, ob da, also warum ihr das lieber da hört als woanders, das würde mich jetzt mal interessieren, so welchen Grund es dafür gibt sozusagen. Wer sich da, würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet, der sagt, ja, ich höre Spotify Podcast aus Grund ABC, aber mei, wir haben es jetzt da, macht wie ihr es wollt. Und weil ich selber mal bei einem Podcast angefragt habe, bringt das euch was, wenn wir da hören statt woanders? Nein, das bringt uns nichts. Also es, für uns macht das gar keinen Unterschied. Ja, das war jetzt das Organisatorische. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Dem Fahrrad, dem Rennradsport. Kommen wir zum Sport, sozusagen.
Ja, genau. Also das Kernthema, denke ich, unserer Sendung, was wir besprechen wollen heute, ist natürlich die Nachricht der letzten Woche, dass sich das größte Team oder der größte Sponsor, größte Geldgeber am Ende der nächsten Saison zurückziehen wird. Also Sky hört auf, und was bedeutet das jetzt für den Radsport?
Überraschend kam es nicht. Es war ja schon bekannt, dass nach dem Kauf, jetzt schlag mich tot, Sky wurde ja gekauft von Time Warner oder?
Comcast.
Von wem?
Comcast.
Okay, ich muss nur noch aufkaufen. Wurde aufgekauft, und da hörte man schon direkt nach dem Aufkauf so die ersten Mutmaßungen. Da könnte jetzt sich so langsam mal der Geldhahn in die andere Richtung drehen. Und deswegen, ich glaube, also jeder, der sich damit näher beschäftigt hat, für den war das jetzt nicht so eine Meldung, wo er komplett aus den Wolken gefallen ist. Behaupte ich einfach mal.
Wie genau jetzt das schon absehbar gewesen ist, das bleibt uns natürlich im Verborgenen. Aber klar ist natürlich, dass dadurch eine ganz andere, ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Team wirklich aufhört, dass dadurch dann eine ganz andere Hierarchie zum einen im Radsport entsteht. Und zum anderen wäre es natürlich so, gut, die haben jetzt immer noch die Chance, einen adäquaten Sponsor für danach zu finden. Aber ein Team, was ein Budget von, so mutmaßt man, um die 50 Millionen Euro braucht, da wird es nicht gerade einfach, einen Sponsor zu finden.
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, es gab auch noch nie einen Sponsor, der so viel auf den Tisch
hat. Perspektive, es ist natürlich von mehreren Sponsoren, also von Sky, von 21st Century Fox, dann gibt, glaube ich, auch der britische Radsportverband noch was und ein paar andere kleine Firmen, ja.
Aber es fällt einfach ein großer Brocken. Castelli wird da auch noch was hinzugeben. Ich glaube auch.
Pinarello.
Genau. Da werden schon viele Geldgeber da drin sein, aber es ist einfach das sind alles so kleine Kerzen auf dem Kuchen, während Sky dann ja doch dieses größte Stück da abliefert. Ja, was bedeutet das? Also ich glaube, dass viele, die sich gesagt, also Sky hat ja nicht nur Freunde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube aber, dass manche, die jetzt ein bisschen höhnisch oder so endlich und so weiter und so fort, denen ist halt nicht klar, dass nicht nur das Team selber darunter leidet und alle angeschlossenen Fahrer und Betreuer und, also alles das Team drumherum auch noch, um die Fahrer rum, sondern das bedeutet ja eigentlich, ich habe da so länger drüber nachgedacht, das erschüttert ja auch in anderer Art und Weise den ganzen Radsport im Sinne von, da sind ja jetzt, wie viele Teamfahrer haben die? Sagen wir mal 20. Und von den 20 hören ja jetzt nicht, die 20 hören ja nicht auf, sondern werden auch auf die anderen Teams verteilt. Ne? Und irgendwo müssen andere Fahrer dann ja auch zurückstecken. Das heißt, es ist etwas, was sich durch alle Teams ziehen wird. Ne? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass jeder Fahrer einfach in einem anderen Profiteam unterkommen würde, wird da der unterste in der Kette auch ausfallen. Ne? Also es sind jetzt auch ganz viele Fahrer, die vielleicht um ihre Verträge eh schon kämpfen, die sich jetzt konfrontiert sehen mit 20 Top-Fahrern, die da um die gleichen Verträge kämpfen. Also das wird den ganzen Transfermarkt in der kommenden Saison oder Ende der kommenden Saison ziemlich durcheinander wirbeln, wenn das Team jetzt wirklich so komplett aufhören würde.
Na klar, also die großen Tenöre, Bernal, Froome, Thomas, die werden kein Problem haben, ein neues Team zu finden, aber ja, dieser ganzen Radsportschlange wird unten der Schwanz ein Stückchen früher wieder abgebissen, weil die Helfer sozusagen, die um Verträge kämpfen, die ja sehen sich dann noch einem größeren Konkurrenzkampf ausgesetzt. Aber zu den Kapitänen ist natürlich auch zu sagen, also ich glaube, so viel wie die Kapitäne von Team Sky verdient kaum einer im Radsport, und selbst wenn die dann das Team wechseln, werden die natürlich auch Gehaltseinbußen einnehmen
müssen. Ja, aber ich glaube, dass so ein Froome das verkraften kann. Ne? Also der wird ausgesondert.
Naja, da wäre ich mir nicht so sicher.
Meinst du nicht? Doch. Also ich behaupte, der muss sich keine Sorgen mehr machen.
Aber selbst, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, vorausgesetzt der Fall, Dave Brailsford findet einen neuen Sponsor dafür, selbst dann wird es nicht einfach, dieses Team weiter zu betreiben, weil bei Sky ist es halt nicht so, also hinter, muss man ja mal zum Verständnis erklären, hinter jedem Team steckt eine sogenannte Betreibergesellschaft. Bei Bora ist das beispielsweise, ich glaube, das heißt Drive Denk Cycling GmbH. Und eine solche Betreibergesellschaft steckt auch hinter Sky, aber nicht wie bei den anderen Teams ist es der Fall, dass diese Betreibergesellschaft einer Einzelperson, die losgelöst ist, vom Sponsor gehört, sondern das ist so ein Konstrukt, was eigentlich den Sponsoren Sky und 21st Century Fox gehört. Mhm. Sprich, der Dave Brailsford müsste es halt erstmal schaffen, diese Firma sozusagen, Tour Racing Limited, wie sie heißt, zu übernehmen. Mhm.
Wobei, sonst würde die wahrscheinlich aufgelöst und es wird irgendwie eine neue Firma gegründet.
Halt nur eigentlich im Prinzip dafür da, dass sozusagen nicht die Sponsoren bei sowas dann haftbar gemacht werden können für irgendwelche Dinge, sondern diese Betreibergesellschaft. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Briefkastenfirmen sind, aber
irgendwie schon, das ist ja nicht schlimm. Also es ist eine GmbH, die gegründet ist, um Gefahren aufzufangen. Also sage ich jetzt
mal sehr sozusagen, ja. Und du musst ja irgendein Konstrukt hinter sowas haben, um das auch finanzrechtlich irgendwie abzuwickeln.
Ja, und damit du das auf den Kaimaninseln machen kannst wahrscheinlich. Ich sehe gerade 31 Fahrer, ne? Also 31 Fahrer, 13 Nationalitäten. Das sind einfach 31 Fahrer, die jetzt mal auf den Markt geworfen werden, wo viele noch relativ jung sind. Also zum Beispiel, als aus deutscher Sicht natürlich Christian Knees, also ne, der wird vielleicht nochmal mitgehen mit einem Froome oder mit einem als Helfer, aber der ist jetzt 37, nächstes Jahr 38. Ich glaube, wenn der jetzt keinen Vertrag mehr kriegen würde, ist ja auch so ein Kapitän de Route vielleicht, den man noch bei Bora mal mitnehmen würde, der vielleicht auch mal mit finanziellen Abstrichen ein, zwei Jahre in einem Team fährt und dann ist auch gut. Also weißt du, um solche Fahrer, die müssen sich wahrscheinlich wenig Sorgen machen. Ich glaube auch.
Nee, also da gibt es sicherlich ein paar, die dann auch ihre Karriere beenden werden, denke ich mal. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass einer von den beiden, also Froome oder Thomas, dann vielleicht auch sagt nach dem Ende von Sky, ich hänge jetzt mein Rad an den Nagel, weil die sind ja auch schon fast Mitte 30.
Meinst du, einer von denen, ich meine, das wäre jetzt natürlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder dran gedacht, das wäre natürlich auch wirklich die eleganteste Lösung des Problems. War ein Schwachsinnsgedanke.
Ich kann mir gut vorstellen, also wenn jetzt Chris Froome das fünfte Mal die Tour de France gewinnt, dann sagt er sich ja auch, was will ich noch mehr erreichen.
Ja, aber mit 34 das Rad an den Nagel hängen?
Na, hat Contador auch gemacht.
Ja, aber ich finde, Contador hatte auch eine andere Form von Karriere. Also, weißt du, der ist schon sehr, sehr früh auf sehr hohem Niveau und sehr ungefahren. Ich meine, ich hätte da großen Respekt vor, dass man sagt, lieber mit 34 abtreten, als wie, ich komme nicht auf den Namen, ich vergesse immer wieder, Davide Rebellin jetzt noch irgendwie den Drang zu sehen, irgendwie rumzugurken.
Gut, also wie wir es in der letzten Sendung im Prinzip auch bei Valverde gesagt haben, dass er eigentlich auf dem Weltmeisterpodest in Innsbruck hätte aufhören müssen.
Ja, das wäre, aber manche können ja auch nicht lassen. Meinst du, ein Froome und ein Thomas können lassen?
Ich glaube noch nicht. Ja, also bei Thomas kann ich mir das noch eher vorstellen, aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber was ich nochmal ansprechen wollte, also der Fall Sky zeigt ja mal wieder ein grundlegendes Problem des Radsports. Also die Art und Weise, wie dieser Sport betrieben wird, also der Profi-Radsport, ja, das gibt es so vergleichsweise in keiner anderen großen Sportart, weil überall anders hast du halt zusätzliche Einnahmen durch TV-Gelder oder andere Dinge, die da im Hintergrund geschehen. Aber der Radsport besteht ja zu 100%, also die Geldgeberschaft für die Teams, aus Sponsoren. Mhm. Und dieser Fall Sky zeigt einfach wieder, dass ja sowas nicht langwierig sein kann. Also so ein Team im Prinzip, das besteht halt ja 10, 15 Jahre und dann wechselt entweder der Sponsor, das macht ganz dicht, und somit zeigt sich auch wieder ein weiteres Problem, dass du halt im Radsport ja es eigentlich auch schwierig hast, so eine richtige Fanbase für eine Mannschaft aufzubauen, weil gut, jetzt gibt es wahrscheinlich ja doch viele Leute, die das Team Sky vor allem in Großbritannien toll finden, aber dann ist das weg und ich glaube nicht, dass die sich dann gleich wieder ein neues Team suchen.
Was ich halt finde, oder das ist aber schon die ganze Geschichte noch auf eine andere Ebene gehoben, fast. Jetzt kann man schon über Sportwissenschaften im Sinne von Sportwirtschaftswissenschaften sprechen. Man müsste halt mal drüber nachdenken, was so das perfekte System oder die Art und Weise, wie Sport finanziert, Profisport finanziert werden kann, die richtige ist. Ich meine, ist so eine Bundesliga, mal abgesehen, ich weiß nicht, ich kriege nur mit, Bayern München hat dieses Jahr wohl ziemlich am Verkacken, aber grundsätzlich ist so eine Form von Bundesliga, wo es da jetzt auch viele Jahre das Gejammere gab, wohl, es ist nicht spannend, ne? Also ist das
ja, richtig? Fußball kannst du das halt machen, weil da hast du nicht das Problem seitens des Veranstalters wahnsinnig viel, also in dem Fall die DFL, also die Deutsche Fußballliga, wahnsinnig viel an, ja, wie soll man sagen, Ausgaben zu haben für infrastrukturelle Maßnahmen, weil du musst halt ein Stadion betreiben, das betreibt der Verein alleine, und beim Radsport hast du halt so einen Wanderzirkus, der enorm viel Geld verschlingt, und von daher lässt sich das halt auch nicht eins zu eins übertragen. Und das Problem im Radsport ist ja auch, dass die Organisatoren, ich spreche da von der RCS und der ASO, so eine Art ja, Monopol, Oligopol haben. Die sitzen auf den TV-Geldern und werden davon freiwillig natürlich auch nichts abgeben. Die andere Frage wäre wieder, könnten die was abgeben? Weil ich denke, also ich habe es nie irgendwie betriebswirtschaftlich ausrechnen können, aber selbst wenn die was abgeben würden, einen bestimmten Anteil an die Teams, dann würde es auch für die eng werden, die Rennen zu organisieren.
Das ist, glaube ich, weil die ganze, ja, ich wollte eher so ein bisschen, alles richtig, was du sagst, also weiß ich nicht, aber das klingt für mich sehr, sehr plausibel. Ich wollte jetzt mehr in eine andere Richtung gehen, und zwar, dass man sich mal so fragt, okay, was gibt es denn für Konzepte grundsätzlich, ne? Also jetzt Fußball kennt man halt, ne? Als Deutscher kennt man jetzt hier die Fußballliga und so weiter. Ne? In Amerika das Konzept vom Eishockey, Baseball, Football, American Football, Basketball, ne? Dass alles unter einem großen Dach ist und die Gelder dann da verteilt werden und dadurch auch eine größere Gerechtigkeit zustande kommt vielleicht. Andererseits das Legionärswesen noch viel stärker vorhanden ist, ne? Weil die Spieler getradet werden und von A nach B geschickt werden und mal ein Team umzieht, ein komplettes und so weiter. Andererseits geht es so, denke ich mal, allen dabei recht gut, und es wird immer spannend und neue Teams können gewinnen, und im nächsten Jahr hätte vielleicht Dimension Data das Glück, den talentiertesten Fahrer und so zu haben. Und dieses Modell, also welches Modell wäre vielleicht das, was insgesamt den Radsport am besten repräsentieren würde? Wobei natürlich,
es gäbe noch ein Modell, was es natürlich schon mal gab, nämlich Nationalmannschaften. Dass du einfach Verbände hast, die Fahrer abstellen und ja, die Fahrer auch in dem Fall teilweise bezahlen. Und ja, dann hast du natürlich nicht mehr das Problem, dass die Teams dann irgendwann dicht machen.
Ja, aber sagt dem BDR, also ich glaube, der BDR und sein Geld, also ich weiß nicht, ob der BDR sich so ein Team wie Sky sagen oder der englische, der britische Radsportverband Team Sky komplett leisten könnte. Ich glaube, dann bräuchten wir
ja, dann hängt es natürlich wieder daran, dass irgendwie andere Einnahmen noch reinkommen, sei es über irgendwie TV-Gelder oder andere.
Oder Antrittsgelder, dass man dann halt bei der ASO sagt, okay, klar, ne, wie du eben schon sagtest, das ist da auch knapp mit heißer Nadel gestrickt und knapp. Mhm. Ne, aber
oder man muss sich halt auch überlegen, ob das sozusagen diese Fahrergehälter das wert sind, was sie momentan wert sind, weil die Gehaltsschere im Radsport ist ja so exorbitant wie in kaum einer anderen Sportart, weil der Sieger der Tour de France beispielsweise oder die Stars verdienen ja fast genauso viel wie ein richtig gut bezahlter Fußballprofi, aber die Abgehängten oder die Gregari, die Domestiken, die schuften für einen Hungerlohn.
Da muss ich auch nochmal sagen, das ist eine Verantwortung der Fahrer auch selber. Also es gibt eine Fahrergewerkschaft und so, und da müsste, klar, ganz schlecht streiken, aber das ist in allen, das finde ich ist nicht das.
Ja, da haben wir beim letzten Mal schon über Herrn Bugno und David Miller diskutiert, die kandidieren.
Ja, dann, das ist aber, ne, also das ist ein grundsätzliches Problem, denke ich, bei allen Sportarten, bei vielen Arten von Betrieben, wie gearbeitet wird und so weiter, die Schere zwischen einzelnen Arbeitnehmern. Ne, man könnte es auch einfach kommunistisch reagieren und sagen, pass auf, hier, gerade gesehen, Team Sky, 31 Fahrer, wir schmeißen alles in den Topf und schmeißen es und verteilen es hinterher. Ne, ist das gerecht? Also so eine Gehaltsgerechtigkeit unter den Fahrern, das würde ich nochmal auf, das ist nochmal eine andere Diskussion, finde ich. Oder wir lassen einfach alles, wie es ist. Ich meine, was soll's? Also, ne, dann gehen die jetzt unter, Team Sky geht unter, viele freuen sich, manche ärgern sich, andere finden es schade. Kommt das nächste?
Es hat natürlich auch den Vorteil, dass dadurch wieder dieses Gehaltsgefüge sich automatisch etwas anpasst und nach unten reguliert, weil, haben wir vorhin schon gesagt, Sky gibt am meisten Geld, bezahlt die höchsten Gehälter und die werden sich dadurch natürlich wieder durch einen nicht mehr so potenten Sponsor etwas zurückschrauben.
Und die Macht, die Übermacht der letzten Jahre, die ja Sky immer unterstellt wurde, wo ich jetzt mir denke immer, naja, die haben das Geld ja, also ich finde, so eine Diskussion muss man auch an einem Punkt so führen oder zumindest mal drüber nachdenken, die bekommen das Geld ja auch nicht geschenkt. Die bekommen das Geld ja, also der Sponsor Sky gibt denen ja Geld für etwas und das ist die Außenwirkung und dafür machen die auch Sachen. Ne? Also Sky hat das mit Sicherheit nicht gemacht oder zumindest hat es sich eine Zeit für sie gerechnet. Und da haben die vielleicht auch beim Team Sky Sachen richtig gemacht, die andere Teams weniger richtig machen. Ne? Wie oft haben wir über die Movies und ihre Unverplantheit gedacht? Gab es bei Sky nicht. Und Sky war immer in aller Munde und aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, der Gegenwert oder der Payback, den Sky bekommt.
Return of Investment.
Ja, genau. Return of Investment, danke. Der wird halt groß genug sein. Und irgendwann hat man jetzt vielleicht gesagt, aus welchen Gründen auch immer, der neue Investor sagte, nee, mache ich nicht mehr, wir investieren jetzt lieber in Feldhockey, was auch okay ist, ne, dann ist jetzt wieder anders. Aber ich, ne, das ist immer so komisch.
Ja, es ist ja traditionell im Radsport schon so, wenn du dran denkst, beispielsweise Banesto hat in den 90ern 5-mal hintereinander mit Indura in die Tour gewonnen, haben sich dann auch irgendwann zurückgezogen, weil der Werbewert nicht mehr zu übertreffen war. Die Telekom hat sich auch irgendwann zurückgezogen, beispielsweise. Na gut, das waren vielleicht andere Gründe, aber für die war ja auch kaum noch mehr da rauszuholen.
Nee, aber dann ging der Radsport auch irgendwie weiter. Und immer wenn so ein Bruch kam, war ja auch so eine Phase, wo es durchaus spannend zuging. Deswegen, ich bin ja ein bekennender Sympathisant des Teams und ich habe mich immer gefreut, wenn da auch was durch meine britische Affinität zu Britannien, aber die sind jetzt eher aus der EU raus bald, oder? Und dann können ja auch die britischen Teams sich verabschieden.
Was natürlich dann auch die Sponsorensuche erstmal jetzt potenziell noch erschwert, natürlich. Wenn du jetzt auf den britischen Markt dann weiter guckst, die sind gerade sowieso dann eher skeptisch oder vorsichtig natürlich, weil man nicht genau weiß, was denn jetzt genau, welchen Status Großbritannien dann am Ende nach diesen Brexit-Verhandlungen haben wird. Ja, und auf der anderen Seite kann sich dann jeder selbst ein Urteil bilden, ob Team Sky mit dem, was sie angetreten sind, Erfolg hatten oder ob sie diese Ziele erreicht haben, ob sie diese nicht erreicht haben, aber wir haben das Problem sozusagen nochmal weiterzudrehen, weshalb der Radsport vielleicht auch, ja, würde ich sagen, ein bisschen schlechter in der öffentlichen Wahrnehmung dasteht, ist genau das, dass sich diese Mannschaften nach einer gewissen Zeit wieder auflösen. Du bist halt auch einfach nicht in der Lage, sowas wie eine Lobby aufzubauen und einen finanziellen Background zu haben, um ja, Öffentlichkeitsprobleme, sage ich mal, gerade die Außendarstellung im Dopingbekämpfungsbereich ja sozusagen so zu betreiben, wie es andere Sportarten machen und negative Schlagzeilen zu vermeiden.
Ich würde das den beiden Gedanken nochmal auch wieder aufgreifen und noch weiter spinnen vielleicht. Wie bewertet man Sky? Also das, was sie angetreten sind und was am Ende rumgekommen ist, ne? Das ist, glaube ich, so den Kern, den man sich vielleicht dann mal am Ende, wenn man die ganze Sky-Ära, ich würde es als Ära bezeichnen, mal bewertet, ne? Der Antritt für den sauberen Radsport und was jetzt am Ende dabei rumgekommen ist, immer mal wieder schon zwischendurch besprochen, aber vielleicht muss man das am Ende auch nochmal ganz bewerten. Und zum Zweiten, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz interessanter Gedanke und das ist, glaube ich, auch was dem Radsport vielleicht so ein bisschen fehlt oder fehlen muss aufgrund der Struktur. Ne, wie gesagt, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Ich war, keine Ahnung, ein, zweimal im Stadion hier und einmal hat wirklich ein alter Mann, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Spiel, wo der erste FC Köln dann abgestiegen ist oder so. Und der saß neben mir und fing dann echt an zu weinen, als es dann so feststand, ne? Und da habe ich, also, ich habe da größten Respekt vor so einer Ergriffenheit und so einer emotionalen Mitgenommenheit, auch wenn ich das nicht teilen kann. Aber das wird man halt im Radsport nicht erreichen können, ne? Wenn du alle 5, 8 Jahre dein Team umbenennst und ein neuer Sponsor und irgendwie eine neue DNA dem Team eingepflanzt wird, dann wirst du nicht wie Schalke oder Köln oder 1860 München so eine Fanbase haben, die da mit dir durch dick und dünn geht und so weiter, ne? Das ist halt auch irgendwo schade.
Ja, und du hast dadurch natürlich auch immer irgendwo Leute, die verschiedene Interessen haben und gegen andere querschießen. Und somit stellt sich der Radsport immer wieder selbst in solchen Sachen auch in gewisser Weise in Bein.
Ja, und das machen sie gut. Entschuldigung. Frage, wird es einen Sponsor geben? Also glaubst du, die kriegen das aufgefangen oder wird das auseinanderfallen?
Ich könnte mir schon tatsächlich vorstellen, dass es dieses Team, dass es weiter fortbesteht, aber niemals mehr mit dieser Schlagkraft und mit diesem Budget. Also in einer abgespeckten Version, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Ex-BMC-Mannschaft, die jetzt CCC heißt, gibt.
Nochmal, da war ich jetzt gerade, ich war gerade gedanklich abgeschwiffen. Dass es geben wird, eine?
Ja, eine abgespeckte Version des Team Skies. Also nicht mehr mit den Stars oder mit dieser Durchschlagskraft, wie es sie jetzt in den letzten Jahren gab und auch nicht mehr mit dem Budget.
Ja, das kann ich mir auch kaum
ähnlich
vorstellen.
Ähnlich wie jetzt bei BMC, was jetzt dann CCC ist.
Ja, das, also dass dann nochmal ein Sponsor mit der Summe auf den Tisch haut.
Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, du hast bei keiner anderen Mannschaft eigentlich im Prinzip fast schon eine eingebaute Garantie, eines der größten Sportereignisse der Welt als Sponsor zu gewinnen.
Und da kommt halt Oleg Tinkov ins Spiel.
Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt zwingend...
Habe ich irgendwo den Gedanken gelesen, sonst ne, so nach dem Motto...
Zwingend nochmal benötigt wird im Radsport, also...
Ob der nochmal benötigt wird, ob wir uns alle, also ob wir das möchten, es steht jetzt auf einem Blatt, ne? Aber es war wohl immer mal, er hat sich mehrfach wohl geäußert, dass der Sieg der Tour de France eines seiner großen Ziele im Leben ist. Und also, wenn ich jetzt übermäßig viel Geld hätte, eine einfachere Gelegenheit, sich einen Toursieg zu kaufen, gäbe es wohl nicht. Also du brauchst halt 50 Millionen.
Aber ich glaube mir, dass sich Dave Brailsford dreimal überlegt, ob er sich mit so jemandem ins Boot setzt, weil Bjarne Riis hat dasselbe getan und der ist verschwunden jetzt.
Ja, gar keine Frage, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge wird, aber auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, wenn du am Ende die Pistole auf der Brust hast, Ich weiß nicht. Also würde ich gerne Mäuschen spielen bei dem Gespräch, wenn es irgendwie, keine Ahnung, für wann ist die Deadline? Also Transfers können noch ab dem 1. Oktober, glaube ich. Nee, 1.
Aber
August.
Im Prinzip musst du schon im Frühjahr jetzt irgendwie einen Sponsor finden, weil hinter den Kulissen, auch wenn es noch öffentlich nicht erlaubt ist, finden natürlich schon die Verhandlungen der Fahrer statt und die stehen dann natürlich bei anderen Teams irgendwo im Wort oder haben da schon vielleicht Vorverträge unterschrieben.
Ja, klar. Aber,
Aber ich glaube auch nicht, also dadurch bedingt, dass wir dann so eine geschlossene Mannschaft und so ein dominantes Team, vielleicht Team Sky nochmal bei der Tour de France sehen werden, weil da kämpft jetzt im Prinzip jeder für sich, auch wenn das natürlich die Teamleitung nicht zugeben wird, aber jeder fährt dann natürlich um seinen nächsten Vertrag und das ist eine ganz andere Situation.
Auf jeden Fall. Also, und wird es dann auch, also wird da aus Freund... Aus Freundfreien will ich nicht sagen, aber es wird schon ein Wettkampf der Einzelnen untereinander.
Definitiv und natürlich auch für Froome und Thomas wird es wahrscheinlich auch dann die letzte Chance nochmal die Tour zu gewinnen und da werden sich die beiden, denke ich, nicht mehr so grüne sein wie bei der Tour jetzt noch.
Ich bin gespannt. Also es verspricht ohne, also nee, wie soll man das sagen? Also es ist ja eigentlich nicht schön. Also es ist ja nichts, was wir möchten. Also das ist ein Sponsor, egal bei welchem Team. Also wir wünschen uns ja von keinem Team, dass es jetzt irgendwie ungewollt seinen Sponsor verlässt, ne? Aber das bringt halt nochmal ein bisschen Spannung in die Runde, die man eigentlich nicht möchte, aber die muss man jetzt das Beste draus machen, ne? Also bin gespannt, was da wird diese Saison draus. Ach, was soll's. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Also was denkst du, bis wann muss der Sponsor da sein?
Damit das Team steht, bis, schätze ich mal, Ende April.
Okay. Ja, dann werden das ja aufregende Zeiten. Ich bin gespannt, was da so in der Gerüchteküche brodelt und wie es da weitergehen wird. Huiuiui. Naja. Was glaubst du jetzt um den einzigen deutschen Fahrer aus dem Team Sky und der einzige, von dem wir so richtig betroffen sind? Was glaubst du, wird Christian Knees machen?
Ich denke, er wird das Rad an den Nagel hängen und sich da.
War auch mein erster Gedanke, aber dann dachte ich mir auch, eigentlich wäre es ja schade drum, ne? Weil, also von der Leistung her kann er sicherlich noch den Radsport bereichern. Eine gute Domestik, Kapitän de Route, die Möglichkeiten hat er ja noch. Und ihn jetzt nochmal an der deutschen Uni zu sehen, deutschen Uni sage ich schon, in einem deutschen Team zu sehen, das wäre doch was. Also fände ich eigentlich schön, wenn er auf dem Radsport hier in Deutschland dann nochmal so ein bisschen was zurückgeben würde. Und für die deutschen Fans wäre es auch nochmal was Großartiges.
Ja, aber es ist nur die Frage natürlich, was er denn selbst will. Da müssten wir ihn vielleicht mal fragen.
Ja, ich frage den mal. Also kann ich, warte, ich rufe mal kurz an. Es ist besetzt. Das war ein anderes Zeichen, Entschuldigung. Ja, warten wir mal ab. Ich würde es für Knies zumindest ihm wünschen, dass er das erreicht, dass das passiert, was er sich da vorstellt. Das wäre ja das Schönste. Gut, machen wir dann das größte Thema in dieser Sendung wohl auf. Ab jetzt wird nur noch gesmalltalkt. Könnte man
ja, eine andere Sponsorenmeldung, die positiv für den Radsport ist.
Und das kam direkt am nächsten Tag, ne? Also genau, verbuchen wir das beides mal unter Sponsorenmeldungen. Das ist eine gute Idee. Hallo?
Ja, am nächsten Tag kam dann natürlich die freudige Botschaft, dass Bahrain Merida einen neuen Investor hat, kein geringer als die Firma McLaren, die ja eigentlich aus dem Automobilsport bekannt sind.
So, und da muss ich dich jetzt was fragen, weil klar, ne, Mobilsport, ich habe heute echt Wortfindungsschwierigkeiten, aus dem Automotorsport, aber was machen die denn eigentlich? Also ich meine, ne, Ferrari, alles klar, die bauen Autos, habe ich gehört. Dann die anderen Sponsoren, die ich jetzt noch von irgendwie 2 Millionen Jahren früher kenne, keine. Also ich kenne keinen anderen Sport da irgendwie Geldgeber. Was macht denn McLaren? Also BMW baut Autos, ne? Aber bauen die Autos oder woher müsste ich die kennen? Oder wenn ich sie...
Ja, die stellen ja auch Autos und Motoren her.
Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Also deswegen habe ich mich gefragt, was die da zu tun haben. McLaren, hinter einem Geld geben steht ja immer ein Sinn. Man möchte Aufmerksamkeit, man möchte Werbung. Eigentlich ist es ja Werbung, ne? Sponsoring, man möchte Aufmerksamkeit, sein Produkt irgendwie. Aber das, also ich gehe ich jetzt morgen in ein Geschäft und kaufe mir einen McLaren? Dann? Oder was ist, was gab es so? Früher habe ich noch, also so in ganz dunkler Erinnerung war auf so Autos immer Marlboro. Stand da ganz oft und ganz viel drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, die wollen jetzt Zigaretten verkaufen. Kann ich ja nachvollziehen. Aber ich verstehe das nicht. Also vielleicht bin ich da auch.
Naja, also so, ich kann mir erschließen, also so Formel 1 hat ja auch viel, also McLaren und so, mit Aerodynamik und so zu tun.
Ah, okay.
Haben die auch, glaube ich, jetzt gesagt, sie wollen in dem Bereich, im hochtechnologischen Bereich, aber im Fahrradsektor dann das Team dadurch noch verbessern und damit auf sich aufmerksam machen.
Na, okay, das macht ja Sinn. Also da siehst du, so kann man mir das mir Laien ja auch erklären. Das macht ja dann Sinn.
Ja, aber Ironie ist ja beispielsweise, dass ein anderer Formel-1-Fahrer, Fernando Alonso, wenn du dich erinnerst, der wollte ja auch mal ein Radsportteam gründen.
Ah, okay.
Der hätte da jetzt vielleicht mit aufspringen können, aber naja.
Naja. Ah, okay. Ja, also McLaren, was bedeutet das jetzt, außer dass da, ist da nicht jemand ausgestiegen oder?
Nö, also das Team hat dadurch wahrscheinlich noch in Sachen Technologie Vorteile und natürlich ein größeres Budget.
Ja, okay. Was jetzt, also die waren aber bis dahin ja auch schon mit keinem schlechten Budget ausgestattet.
Es war eines der, sagen wir mal, 4, 5 Teams mit dem meisten Geld.
Okay, wird jetzt Bahrain Merida sozusagen das neue Sky? Werden dann alle Bahrain Merida hassen oder wie muss man das?
Das glaube ich so nicht in der Form, aber natürlich schwingt sich das Team jetzt oder schickt sich so ein bisschen an, da an diesem Thron zu rütteln.
Wer fährt denn da nächstes Jahr? Kannst du mir mal so ein paar Stichworte geben, dass ich mir da
Also beispielsweise haben die ja jetzt Rohan Dennis verpflichtet.
Ja, stimmt, genau.
Phil Bauhaus haben die auch geholt.
Ja, Sieberg, ne?
Genau.
Ah, okay, ja. Jetzt
also die haben schon ein paar ordentliche Einkäufe da auch für die Klassiker-Fraktion getätigt und von daher sind die nicht mehr nur auf die großen Landesrundfahrten aus, wie es ja eigentlich mal ursprünglich das Ziel war, als dieses Team gegründet wurde.
Ah, okay. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Also ich finde es ja schön, dass der eine Sponsor kommt. Das war auch innerhalb von 2 Tagen irgendwie.
War ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ja.
Ja, und das auch so ohne Not. Also was ist das? So, man hätte fast meinen können, dass die sich, also so nach, also ich hätte bei Merida Bahrain wahrscheinlich am Tag vorher, wenn ich die Meldung gehört hätte und wüsste, am nächsten Tag veröffentliche unser neuen Sponsor, da so ein bisschen, weiß nicht, ob die Teams sich nicht grün sind, ne? Aber wenn ja, dann hätte man da ein bisschen mit der die Nase drehen können.
Ja, und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen so, wenn wir mal ehrlich sind, so Leute, die Rennräder kaufen, das sind ja teilweise auch eher wohlgestelltere Leute.
Ja,
und also wenn ich mir dann jetzt ein Merida kaufe, dann und sehe, okay, da ist jetzt auch McLaren irgendwie, dann und ich mehr Geld habe, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich dann nicht so ein McLaren kaufe.
Aber wer ich sag mal so, also ich glaube, in der Preisklasse, was habe ich zuletzt irgendwo gelesen, ich meine, dass so das durchschnittliche, also wirklich durchschnittliche neue Rad irgendwas um die, ich weiß nicht mehr, 2.500 oder 3.500 Euro kostet. Dann kaufst du aber, und alles drüber wären ja dann die potenziellen Autokäufer. Ich glaube nicht, dass die sich Merida kaufen. Also so sexy sind die Merida, Entschuldigung an alle Merida-Fans draußen und Entschuldigung an die Firma Merida. Das ist eine sehr persönliche Meinung. Aber so sexy finde ich die Merida-Bikes jetzt nicht. Also wenn ich jetzt, viel Geld in die Hand nehme, oder wenn du mir jetzt sagen würdest, pass mal auf, hier hast du die Summe X, hau mal einen raus. Also ich mache mir auch gerade mal die Seite auf. So sexy finde ich die nicht.
Aber die haben ja sicherlich auch Räder im Hochpreissegment.
Ja, total. Aber wenn ich mir jetzt, also ich habe jetzt mal einfach das links unten Topmodell, links oben, das Reacto Disc Team E für schlappe 9.499 Euro. Da ist jetzt schon das Feinste vom Feinsten dran, das muss man lassen. Aber so gefallen tut mir das nicht. Also, das entspricht jetzt nicht meinem Geschmack, aber das ist ja Geschmackssache, ne? Also, mir wird wahrscheinlich genau das Auto, was dieser Merida-Fahrer sich kaufen wird, auch nicht gefallen.
Aber ja, sagen wir mal so, schaden wird es jetzt der Marke Merida nicht, dass McLaren da im Boot ist.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, das wird denen nicht schaden. Und ich freue mich dafür, oder ich glaube, der Radsport als solcher sollte sich über jeden Geldgeber da freuen, dass das Geld in den Topf kommt. Vielleicht wird es
auch ein weiterer Sponsor, den wir jetzt noch haben, der woanders.
Ich hatte noch einen Gedanken gerade. Was ich ja schön finde, nur um vielleicht dann mal kurz den Bogen zu Sky oder grundsätzlich die Finanzierung, um das Thema zurückzuschlagen, ne? Ich fände es, vielleicht könnten die ja auch es irgendwie organisieren, dass jedes Team irgendwie so 10% seines Einnahmen in gemeinsamen Topf wirft, was dann auf irgendeinen Schlüssel ausgeschüttet wird für die Teams mit weniger Geld. Ne? Vielleicht ist da der kleine Kommunist in mir.
Ja, aber wie du schon sagst, da müsste es eine stärkere Fahrerorganisation, ja, genau, oder unter, ja, den Teams geben. Also klar, okay, logisch, es gibt WLON, aber das ist mehr so ein Pfeifen im Walde, sage ich mal, diese Organisation, die, sag ich mal, versprechen viel, aber sind letzten Endes, ja, wie man in der Politik so sagt, eine lame duck, also haben wenig Entscheidungsgewalt.
Ja, so eine gewisse Solidarität, und dass man sagt, dass auch die reichen Teams wie Sky jetzt irgendwie merken, okay, oder die ehemaligen Teams Sky, dass die auch merken, ne, ohne die anderen sind wir auch nichts und ohne Gegner fahren wir alleine die Berge hoch, und das ist auch doof, dass man sagt irgendwie, okay, ein Schlüssel, 10% von den Einnahmen gehen weg in den Topf, die dann ausgeschüttet werden an die schwächsten 5 Teams oder in der Reihenfolge der Einnahmen wieder umverteilt werden oder. Ich will ja nicht jetzt, dass alles in einen Topf geworfen wird und dann gleich verteilt wird, ne? Aber dass man irgendwie so einen Ausgleich, so einen Länderfinanzausgleich, das ist das Wort, was ich suchte. Ja, also so ein Soli-Beitrag für einen Länderfinanzausgleich, so etwas in der Richtung. Das wäre doch, das bei uns so gut klappt in der BRD, das wäre da vielleicht auch was Schönes.
Ja, aber da würde dann auch die UCI natürlich wieder in der Pflicht stehen, und ja, wenn man sich jetzt auch beispielsweise nochmal rückwirkend den Fall Froome vor Augen führt, glaube ich nicht, dass der jetzt rückwirkend gesehen so ausgegangen wäre mit dem Urteil, wäre das jetzt schon im letzten Jahr bekannt gewesen, dass das Team aufhört. Ja, weil die UCI natürlich auch in gewisser Weise finanziell die Hände gebunden waren durch diese drohende Millionenklage von Sky. Kann man sich ja ausrechnen, wenn die wirklich da einen Verfahrensfehler gefunden hätten, dann wäre die UCI pleite gewesen.
Ja.
Mit der finanziellen Background-Power von Sky.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ach. Ja, also McLaren, woher sie das Geld haben, will mir immer noch nicht richtig, also das ist eine komische Geschichte, McLaren. Ich muss mich mal mit der Firma McLaren beschäftigen. Das,
aber kennst du nicht die Autos von denen?
Nee, überhaupt nicht.
Dann musst du mal dir so ein Auto angucken. Dann.
Aber fährt das jetzt hier draußen auf den Straßen rum? Also
ja, denke schon, wohlbetuchten Leuten, aber du kannst ja einfach mal in der Suchmaschine deiner Wahl.
Ja, ja, ich bin hier schon glad. Cars, McLaren.
Das sind eher so aerodynamische ja. Flitzer.
Ja, okay. Mhm. Kriege ich kein Fahrrad rein, ne? Wäre jetzt nichts für mich. Aha, das, also okay, ich wusste nicht, dass das auch wirklich eine Automarke ist, sozusagen. Jetzt muss ich ja noch zum Autofreund werden am Ende des Tages. Wie kostet, also, du weißt jetzt aber nicht, wie es so ein... Mann, sind die hässlich. Also ich verstehe nicht, dass man so ein Auto schön finden kann, aber ich finde ja auch Merida nicht schön. Vielleicht ist das, vielleicht trifft sich da was zusammen, gehört.
Wer weiß.
Kurios. Modelle zeigen. Aber die verbrauchen doch unfassbar viel Sprit wahrscheinlich, aber egal.
Naja, die Leute kümmert das ja nicht, die so ein Auto kaufen. Oder denen ist der Sprit letzten Endes nicht das, also woran es am Geld scheitert.
Das hast du schön gesagt. Haben die auch ein Kombi?
Kombi, glaub ich ja nicht, ich weiß es nicht.
Nee, die haben kein Kombi. Dann ist das schon nichts für mich. Das
ist nicht familienfreundlich, oder?
Nee, this is not my car. So ein Scheiß. Naja, nein, schon tolle Autos, bestimmt ganz viel Freude dran. Aber nicht meins halt. So, haben wir jetzt die große, du wolltest noch einen dritten Geldgeber. Ich habe dich eben so komplett unterbrochen an der Stelle, ganz unhöflich, aber ich habe es nicht vergessen.
Ja, eher so eine kleine Radsport übliche Verschiebung. Der Ausrüster jetzt bei Dimension Data wechselt von der Bekleidung und die fahren dann jetzt mit Asus.
Ja, Entschuldigung, ich muss kurz die Nase putzen zwischen euch, das wird noch häufiger passieren. Für kleine Verschiebung, sag mal, geht's noch? Das ist ein Erdbeben. Asus hatte sich ja bis jetzt, glaube ich, Asus hatte ganz früher nur zwei Nationalteams ausgestattet, und zwar die Schweizer Nationalmannschaft und die brasilianische, glaube ich. Frag mich nicht, welche Geschichte dahinter steckt. Ich hätte eine Erklärung dafür, aber die darf ich nicht hier sagen, sondern ohne Gefahr zu laufen, dass wir juristisch belangt werden. Und dann kam ja das Team BMC als Schweizer Team, glaube ich, dazu. Und jetzt Dimension Data, habe ich irgendwie nicht verstanden. Also warum auf einmal? Also Asus hatte ja vor, weiß nicht, ob du das weißt, jetzt kann ich mal mit Fachwissen hier glänzen, vor circa 3,5 Jahren, glaube ich, ein Besitzerwechsel. Also war ja vorher ein inhabergeführtes Unternehmen, was in der südlichen Schweiz ansässig ist. Und wurde dann genauso wie AFA auch zum Beispiel aufgekauft, ich glaube, von einem amerikanischen Investor. Und seitdem weht da halt ein ganz anderer Wind. Irgendwie. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Richtung, dass man sich damals wurde auch, wenn ich das zeitlich alles richtig einordne, woran ich selber zweifle, das Team BMC erstmal nicht unterstützt. Und ich glaube halt, das kommt aus dem, so ein bisschen aus dieser Richtung auch, dass man jetzt auch Dimension Data unterstützt, also dass man sich so ein bisschen noch mehr öffnet und sich aus dem, ich möchte es mal vorsichtig, Asus Elfenbeinturm begibt nach draußen. Ja, also ich war früher, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, nicht so ein großer Fan von denen. Aufgrund der teilweise doch etwas fragwürdigen Werbung, aber seit diese Amis da ein bisschen Einzug gehalten haben und ein bisschen ja, da mitmachen, finde ich, wandelt sich das Image der Firma zusehends und ich finde, das Image ist so, also die Produkte sind, glaube ich, eh über alle Zweifel erhaben. Ich meine, ob man jetzt ein Trikot oder eine Jacke, letztens eine Jacke von denen für, ich glaube, 400 Euro gesehen. Ob es das nötig ist, weiß man wahrscheinlich erst, wenn man sie getragen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, so wirklich, dass 400 Euro für eine Radjacke irgendwie, ne, also dass das...
Klar, dafür kannst du ein halbes Fahrrad kaufen.
Ja. Andererseits habe ich auch eine Jacke, die sehr, sehr teuer ist und bin mit der super glücklich. Also deswegen, also und da, weißt du, den Preis jetzt noch drauflegen für das, wäre jetzt auch nicht so viel gewesen.
Naja, aber wir hatten, jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, wir hatten ja mal die Geschichte beim Giro d'Italia, wo Diego Rosa einfach seinen Regenschutz so einem Zuschauer hingeschmissen hat. Das werden sich dann die Fahrer von Dimension Data mit ihren Assos-Sachen dreimal überlegen.
Ja, also ich sehe gerade, warte mal, schwarz, hat mir hier gerade die Assos Bonka Cento Jacke, klassisch eng geschnitten, deswegen nehme ich mal für mich M. 450 Euro, ne? Also klar, ja. Das ist ein, ne, das überlegt man sich wirklich, ob man es hinschmeißt dann. Aber ich finde diesen Wandel irgendwie innerhalb der Firma ganz gut und ich kann, also früher hätte ich Assos nicht getragen, einfach aus diesen Gründen, aber seit dieser Wechsel da stattfindet, also fahre ich da auch ruhigen Gewissens, oder was heißt ruhigen Gewissens, aber es ist mir weniger unangenehm oder gar nicht mehr unangenehm, auch mit so einer Assos-Hose rumzufahren, weil die Qualität einfach so ist, dass ich da gar keine Probleme mehr, also die Qualität war eh über alle Zweifel haben.
Nö, also das ist auch so meine Wahrnehmung, die ich durch andere Rennradfahrer habe, dass diese Assos-Produkte von enorm hoher Qualität und sehr zuverlässig sind.
Ja, und mein Gott, also ne, wenn man Probleme dann in manchen Bereichen hat und das vielleicht dadurch ausgleichen kann und dann seinen Sport so betreiben kann, wie man eigentlich möchte, wenn dafür eine 360-Euro-Hose nötig ist und man dann vielleicht das Geld woanders einspart am Rad und deswegen glücklich ist, warum nicht? Also das soll ja jeder für sich selber entscheiden und ob er damit glücklich wird dann. Ja, aber wie gesagt, ne, also vielleicht war das ja auch der Grund, weswegen sich dann am Ende Mark Cavendish doch noch dafür entschieden hat.
Meinst du, der trägt dann lieber Assos-Sachen?
Ich weiß es nicht. Früher ging ja schon das Gerücht um, ich weiß nicht, von wem es genährt wurde, dass manche Fahrer mit ihren Teamhosen da in die Schweiz gefahren sind und sich das Assos-Polster haben einnähen lassen.
Wie viel? Kann natürlich sein, ja.
Wie viel da dran ist? Ja, keine Ahnung. Ne? Ob das kann natürlich auch wirklich so eine typische Urban Legend sein, die von Assos gestreut wurde. Aber nun ja, also vielleicht, Mark Cavendish wird sich vielleicht gefreut haben, dass er jetzt ein bisschen bequemer sitzt oder auch nicht. Also ich habe mal von einem Profifahrer gehört, den habe ich gefragt, wie wichtig denen eigentlich dann so Kleidung ist und wie wichtig das ist, dass es eine gute Hose ist und ob es dann auch eine 300-Euro-Hose sein muss oder ob das dann auch was günstiges sein muss. Und dann meinte er, ich habe lieber jede Saison eine neue Hose gehabt oder zwei, drei neue Hosen, die ich im Wechsel getragen habe, als eine große, teure Hose. Ich glaube, die fahren sich eh alles so stumpf. Da ist es egal. Ja, aber schön, dass wir diese Meldung dann jetzt hier doch an Bord hatten. Ein weiterer Sponsor für Dimension Data oder zumindest Ausstatter, sagt man da, glaube ich, ne? Mhm. Ah, ich merke, meine Nase geht langsam zu. Sowas. Komisch, komisch. Immer wieder was Neues hier im Podcast.
Ja, wir haben ja noch zwei, drei andere Sponsor-Meldungen sozusagen jetzt, die wir vielleicht mal abarbeiten können. Also das Team Lotto NL Jumbo war ja schon bekannt, dass die im kommenden Jahr nur noch Jumbo heißen. Jetzt heißen sie Jumbo Visma. Da ist jetzt noch so ein Softwareunternehmen Visma mit eingestiegen, was denen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld bringt.
Ja.
Aber vielleicht kann uns mal ein niederländischer Hörer irgendwann die richtige Aussprache dieses Teams beibringen, weil ich glaube, die heißen eigentlich Jumbo.
Jumbo? Ja. Das kann ich, habe ja holländisch sprechende Kollegen. Das kann ich definitiv in Erfahrung bringen. Daran soll es nicht scheitern.
Weil das ist ja so eine Supermarktkette, glaube ich.
Ich dachte jahrelang, dass das irgendwas mit dem Lotto zu tun hat. Also dass das Jumbo, große Jackpot.
Achso, das ist so ein XXL-Lottoschein ausfällt.
Ja, ja, riesen Lottoscheine. In Holland sind die Lottoscheine DIN A2, weil die Holländer große Taschen haben. Da können die nicht drin verloren gehen. das ist so. Ne? Die sind einfach ein bisschen größer. Ja. Also, Jumbo, ich werd mich erkundigen. Das bringe ich bis zur nächsten, werde ich bis zur nächsten
Video Race in Erfahrung.
Ja, definitiv. So, haben wir noch mehr Sponsormeldungen?
Ja. Auch von das neue Team André Greipel hat einen neuen Namen. Hieß ja früher Fortuneo Samsic und jetzt heißt es Arkea Samsic.
Ich bin sehr froh, dass ich mir den alten Namen noch nicht gemerkt habe. Das ist sozusagen, dass ich noch nicht so weit bin. Also jetzt, wie heißen die jetzt? Ikea Samsic?
Arkea.
Ja, Ikea.
Ein ironischer Banken- und Versicherungskonzern.
Ja, also IKEA ist genauso sexy wie eine Bankenversicherung. Das werde ich in der kommenden Saison nur IKEA, greif dem IKEA-Team. IKEA hat übrigens seine Fahrräder zurückgerufen. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Ja. Service vom VeloRace. Wenn ihr ein IKEA-Fahrrad habt, könnt ihr jetzt zurückbringen. Der Riemen von der Firma Continental könnt euch um die Ohren fliegen. Rückrufaktion, bitte bringt eure Fahrräder zurück. Also, Greipel fährt für IKEA. Entschuldigung, das geht aber auch nicht mehr raus aus meinem Kopf jetzt. Ich kann mir das.
Und ja, das Team.
IKEA Samsung. Ich glaube, mit den beiden Sponsoren hätten sie aber deutlich mehr Geld in der Tasche.
Die wären schon etwas potenter, ja, das ist richtig.
Ja, das, da kann man von ausgehen. Was habe ich denn von Greipel letztens auch irgendwas gehört? Ach, der ist hier ganz um die Ecke, wenn ich das richtig sehe. Wie war das denn? Ganz um die Ecke bei dem, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ob wir da überhaupt drüber gesprochen haben. Ich glaube, ich erzähle jetzt aber hier so ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Vor gar nicht allzu langer, vor 2 Jahren bin ich hier mal so ein Crossrennen in der Gegend mitgefahren.
Mhm.
Einfach, weil ich es konnte und weil ich Spaß hatte. Und da war André Greipel auch da vor Ort. Ne? Der hat dann so Siegerehrung der Kinder gemacht und so weiter. Und ich meine, gelesen zu haben oder gehört zu haben oder gesehen zu haben irgendwo, dass André Greipel dieses Jahr da einfach mitgefahren ist. Also wirklich so ein Crossrennen mit irgendwie 30 Startern.
Und ja, warum denn nicht?
Ja, nee, ich finde das ja schön. Ich finde das total super. Also das, ne, also ich, abgesehen von Lukas Podolski, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Fußballer vielleicht in seinem Heimatverein auch aufgrund der großen Verletzungsgefahr und so weiter und so fort da einfach mitfährt. Also weiß ich nicht, vielleicht tue ich denen auch Unrecht, aber ich fand das einfach schön zu sehen. Ich weiß leider nicht, ich würde gerne so ein Bild zeigen, aber Greipel beim Crossrennen in Kende nicht am Start. Genau, hier habe ich es doch. Und also für mich jedenfalls war das gar nicht so, also da fährst du auch schon so nah am Baum vorbei und Treppen rauf und runter und musst auch mal tragen. Fand ich eine sehr, sehr schöne Sache, dass der sich da einfach so gezeigt hat. Ich habe es leider nicht erkannt. Ich hätte sehr gerne gewusst, welches Rad das ist, was der da fährt. Weil das sah aus, also konnte ich nicht erkennen. Vielleicht, wenn ein Hörer da war und es gesehen hat, ich kann es nicht erkennen. Ja. Nächste kleine Meldung, die wir in unserem Potpourri haben. Also ist unser Plan, vielleicht sollen wir dann, haben wir noch Geldgeber? Nee, ne? Vielleicht sollen wir so Geldgeber, Strecke und alles ein bisschen. Vielleicht, wenn wir dabei sind, dann können wir auch noch bekannt geben, so als galante Überleitung, dass Lotto Soudal das neue Trikot vorgestellt hat. Oder wo sollen wir? Oder sollen wir Tour of the Alps? Oder wie sollen wir weitermachen?
Ja, 2 kleine Sponsorenmeldungen noch. Also, der König fährt künftig mit BMW-Autos, nachdem Sky ja lange Zeit mit Jaguars gefahren ist. Mhm. Der nächste, etwas potentere Autosponsor. Und ja, letzte Sponsorenmeldung noch, die Bink Bank, die schon die Bink Bank Tour sponsert, wird jetzt auch Sponsor vom E3-Preis.
Mit dem BMW, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, eine Sache hätte ich da nämlich gefragt. Weißt du, glaubst du, ich fände das ja eine wirklich, also ohne was für Autos übrig zu haben, eine coole Sache, wenn die mit Elektroautos fahren würden, aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein oder nicht der Fall sein, ne? Bei so langen Etappen.
Nee, die haben ja, also ich denke, es ist technisch nicht möglich, von der Reichweite noch nicht, dass die damit Elektroautos fahren.
Aber es wäre so als, also würde ich mir als BMW irgendwie versuchen, überhaupt irgendwie hinzukriegen. Weil das wäre richtig cool.
Also. Definitiv, ja klar, aber na, ist im Radsport halt schwierig umzusetzen.
Ja, ja, klar. Dann sollen sie 2 Karren da hinstellen und die tauschen nach der Hälfte der Rennen oder irgendwie sowas. Das finde ich mal.
Auf der anderen Seite, so Elektrosachen haben ja auch immer einen Nachteil. Also bei Sky ist ja mal bei so einem Jaguar hinten die Batterie ausgelaufen während Naturetappe und dann ist die Kiste liegen geblieben.
Ja gut, es muss halt funktionieren. Ne? Das ist wie bei all solchen Sachen so.
Ja, und beim E3-Preis, dass da jetzt die Bink Bank einsteigt, kann ich schon verstehen. Aber das Kuriose daran ist ja, dass dieses Rennen immer noch nach einer Autobahn benannt ist, die es ja so gar nicht mehr gibt. Also die heißt, hat jetzt einen anderen Namen, und aber das Rennen bleibt nach wie vor nach einer Autobahn benannt, die es nicht mehr gibt.
Ja, es ist nicht Belgier. Da ist die Tradition noch hochgehalten. Das mag ich. Also das finde ich schön. Tamponen gewonnen, 5-mal Niki Debs, auch eine Palmares, also mit tolle Fahrer, die da gewonnen haben.
Ist doch ein super Rennen, also.
Ja, steht so ein bisschen in den Schatten natürlich von den ganzen großen Rennen, ne? Aber Ja, trotzdem noch. Sollen wir einfach, wenn wir jetzt so bei Rennen sind, die anderen Rennmeldungen sozusagen weiter?
Genau, ja, haben wir jetzt zwei Stück. Also zum einen von der Tour auf die Alps, die es ja jetzt im letzten Jahr erstmals so als Tour auf die Alps aufgelegt gab, Nachfolger der Trentino-Rundfahrt. Da wurde jetzt die Strecke bekannt gegeben und es ist wieder sehr, sehr schöne Etappen dabei. Unter anderem gibt es eine Etappe auch noch Meran, glaube ich, wo man über den Jaufenpass fährt, nach Meran rein, so einen kleinen Anstieg hinten raus und sehr, sehr ja, hochgebirgig, hochgebirgslastig, halt als Vorbereitungsrundfahrt für viele Fahrer für den Giro d'Italia und ja, also ich war jetzt im letzten Jahr da, war super angetan von der Organisation und habe mir jetzt das, weil es jetzt auch in der Nähe ist, auch fürs nächste Jahr wieder vorgenommen.
Wie weit weg ist das von München? So Pi mal Daumen?
Es kommt drauf an, wo du hinfährst. Wenn du nach Bozen beispielsweise fährst oder jetzt hier Meran die Ecke, so grob gesagt mit dem Auto 2,5 Stunden.
Okay, das geht ja wirklich. Ja, das ist also das ist wirklich etwas, worum ich euch beneide da unten. Also diese Nähe zu diesen schönen Gegenden. Also klar, man könnte hier argumentieren, wir können vielleicht mal eben zu einem belgischen Klassiker fahren in der gleichen Entfernung sozusagen, ne, um sich so ein Rennen anzuschauen. Ja, aber das finde ich hat nochmal irgendwie auch einen anderen Stil. Also
ja, und das lässt sich ja auch für so Radsportfans sehr gut verbinden, weil mit der Ecke sind ja auch viele so im Trainingslager oder fahren da halt Pässe und ja, lässt sich kombinieren.
Ja, also jetzt zum Training auf die Kopfsteinpflaster Passagen vom Wald von Aremberg zu fahren, ist für Leute wie mich natürlich nicht so die große Aufgabe, ist das falsche Wort. Nicht die große Freude. Ich glaube, das war das. Aber das siehst du auch anders, der Paris-Roubaix schon gefahren ist. Völlig zu Recht.
Da habe ich immer auf Kopfsteinpflaster vorher trainiert.
Bitte?
Da habe ich immer auf Kopfsteinpflaster.
Ja, eben. Du siehst das anders. Das ist auch in Ordnung. Ja. Aber ich bin zu alt geworden. Zweiter Teil der Streckenmeldungen sozusagen ist Tirreno Adriatico, wo die Strecke vorgestellt ist und wo es in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren mehr oder minder überraschend keine Bergankunft gibt.
Ja, in den letzten Jahren gab es ja immer eine recht ja, lange Bergankunft, soll man so sagen, im Hochgebirge auch schon, ist natürlich immer im März mit dem Risiko behaftet, dass dort zu viel Schnee liegt oder der Winter dort sozusagen zu einem Rennabbruch oder zu einer Rennumlegung führt. Im nächsten Jahr 2019 hat man sich dann darauf geeinigt, dass man sozusagen zu diesem alten Format so ein bisschen zurückkehrt und ja, so Hügelankünfte wieder einholt und zum Schluss das klassische Einzelzeitfahren San Benedetto del Tronto, was es eigentlich in jedem Jahr gibt, wird es zusammen, denke ich, mit dem Mannschaftszeitfahren am Anfang entscheiden.
Ja, lange Etappen auch, ne? Also mit 224, 223, also so sind schon Bretter, aber andererseits, ne, die Fahrer befinden sich
ist ja genau richtig zum Formaufbau.
Genau, finden sich im Formaufbau und ja, das sind einfach, diese 7 Etappen wird einfach so für die Fahrer des Giros wahrscheinlich ein relativ wichtige, wie sagen wir, Mosaikstein dort sein.
Ja, auch im Hinblick, also für viele ist es ist ja fast schon eine Religionsfrage im Radsport, ob man jetzt Paris-Nizza oder Tirreno-Adriatico als Vorbereitung auf Mailand-Sanremo fährt.
Mhm. Und meiner Einschätzung oder so gefühlt, ohne das jetzt mit Zahlen belegen zu können, ist Tirreno zusehends beliebter da im Vergleich zu Paris-Nizza. Weiß nicht, also wie gesagt,
hat natürlich den Vorteil, dass du sozusagen in der Woche, also es endet dann ja in der Regel auf einem Montag oder einem Dienstag, dann in der Woche vor Mailand Sanremo noch 2 Renntage hast. Paris-Nizza ist dann ja am Sonntag schon zu Ende.
Ja. Ja, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, da wirst du wahrscheinlich auch 5 Profis fragen und 6 Meinungen hören. Also für die einen ist es wahrscheinlich besser, sozusagen so viel wie möglich durchzufahren, der andere steht dann eher auf die Erholung. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was da wahrscheinlich das Bessere für wen auch immer ist. Das war, glaube ich, alles schon, wenn ich unsere Themenliste durchstrecken. Kommen wir
Dann ja. Sollen wir die Trikots weitermachen?
Ich wollte gerade sagen, kommen wir zur Mode. wir machen so Trenner. Kommen wir jetzt zur Mode. Meinem Fachgebiet. Ich habe letztens beim Mittagessen in der Kantine meinem Gegenüber, die Dame, die in einer ganz anderen Abteilung saß, gesagt, dass ich schon so fashionmäßig drauf wäre. Und irgendwie hat das zu einem dermaßen Lachanfall geführt. Ich bin jetzt noch verletzt. Gehen wir es einfach der Reihe durch, oder? Die wir hier genau in der Liste stehen haben. Sunweb, wir können ja auch mal sagen, dann irgendwie, wie wir es finden. Also ich werde immer den Link jetzt reinsetzen. Das heißt, wenn ihr dann sehen wollt, worüber wir sprechen, schaut es euch einfach an. Ich würde behaupten, dass Sunweb die alten Drecksäcker-Fredo-Trikots auftragen darf in ein bisschen.
Das ist halt natürlich ein radikaler Wechsel jetzt von dem Schwarz, also dem Weiß mit ein bisschen Schwarz, zu Rot mit einem bisschen Weiß. Also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, dieses Team im kommenden Jahr in diesen Trikots zu sehen.
Ja, ich bin aber, wer ist denn der Ausrüster da? Ich habe hier gerade das Fenster aufgemacht. Ich weiß es gar nicht.
Da steht doch, also der linke Streifen, da steht auf jeden Fall für die kontinuierliche Entwicklung der Fahrer als Personen und Athleten. Mhm. Der rechte für die Entwicklung des Teams. Das neue Kit kommt von Kraft, steht hier.
Ah, okay. Die Skandinavier. Ja, Kraft, also alles, was ich von denen getragen habe bisher, war gut. Also ja, also ich finde es gar nicht schlecht. Mir gefällt das. Also ich fand auch das alte Trek, das war glaube ich dein Lieblingstrikot, ne, auch. Mhm. Ich finde, das ähnelt dem so ein bisschen.
Aber das war so ein bisschen kräftigeres, dunkleres Rot noch.
Ja, und das Schwarze noch da drunter, ne. Aber ich muss sagen, also
generell eine gute Kombination. Und sie haben ja jetzt auch den Radhersteller von Giant, glaube ich, zu Cervelo gewechselt.
Mhm. Stimmt, das war mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber das stimmt ja wirklich. Also ich finde es besser als vorher. Wir können ja mal gucken, besser oder schlechter als vorher. Ich finde es ein eindeutig besseres. Das Problem ist, ich habe noch zwei schwarze Trikots von denen hier im Schrank. Die habe ich mal gewonnen. Mhm. Also jedes Jahr habe ich ein Trikot gewonnen. Vielleicht dieses Jahr muss ich da auch mitmachen.
Noch mit Alpecin.
Genau. Also ich glaube nicht das 18er, sondern 17er und 16er oder irgendwie sowas. Ganz komisch. Also
immerhin das, mit dem Geschke die Tour-Etappe gewonnen hat.
Ja, aber irgendwie, ich hänge ja nicht so an Profi-Trikots. Ne? Also ich würde mir jetzt nie ein Profi-Trikot kaufen. Und ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt in meiner ganzen Zuschauerkarriere, glaube ich, schon 3 Trikots gewonnen. Das ist sehr, sehr kurios. Naja. Also wenn jemand unbedingt ein Trikot braucht, der soll sich melden. Dann bin ich auch bereit, mit mir verhandeln zu lassen.
Bevor die Leute frieren müssen.
Ja, bevor wir frieren müssen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Team Sky.
Auch wieder ein Sprung.
Ja.
Also vom Weiß jetzt in dieses, Schwarz.
Ja, aber die hatten noch vor dem Weiß noch eine andere Farbe, oder?
Ja, vorher waren die schwarz.
Ja, aber in der gleichen Saison, oder?
Ich glaube, sie haben es während der Saison umgestellt, ja.
Ja. Und deswegen finde ich jetzt, also ich finde das Trikot ganz nett, aber ich finde Trikots mit einem fließenden Übergang von Farben, finde ich immer schwierig. Da gucke ich mit einem Auge schon nach Spanien runter. Das ist nicht so meins, aber das ist ja eine persönliche Geschmacksfrage. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Ich gebe es ja kein falsch oder richtig. Ich bin nicht so ein Freund von fließenden.
Naja, also ich fand das ganz passend. Auf Twitter hat einer Sophie Sand kommentiert, das sieht so ein bisschen aus wie das neue Design von diesem neuen Huawei.
Huawei, das kenne ich nicht.
Das ist ein Telefon.
Ja, ja, das habe ich noch versucht, also irgendwas Technisches, aber ich kenne das Design des Telefons nicht. Deswegen bin ich raus an der Stelle. Aber
also generell gefällt mir die Farbe jetzt, die sie jetzt gewählt haben, besser als dieses Weiß. Das hat irgendwie gar nicht zu dem Team gepasst.
Echt? Findest du? Ich komplett anderer Meinung. Also ich finde das Weiß fand ich ganz okay. Dann auch mit dem Wal hinten, das Motto und so. Also ich finde so
klar. Ja, wobei da natürlich auch eine gewisse Verwechslungsgefahr bestand. Viele Medien, will ich so sagen, haben dann immer geschrieben, das wäre ein Hai, der da hinten drauf ist, aber ein Wal gewesen.
Ja, dann, also wenn ich irgendwo gelesen hätte, dass ein Hai hinten drauf gewesen wäre, das Medium, hätte ich sofort links und rechts um die Ohren gehauen virtuell. Also ich hätte denen zumindest mal die Meinung dazu gesagt. Nee. Also, nee, ich finde das nicht schön. Also das erinnert mich auch so ein bisschen, es gab vor, ich will es nicht sagen, 2 Jahren oder so, ich glaube, da war sogar Sky noch beim Team Rafa, Rafa beim Team Sky, gab es auch so Trikots mit so einem Farbverlauf, da muss ich auch sagen, die haben mir auch so gar nicht zugesagt, also das war so gar nicht meins. Und ich weiß auch, entweder kurz davor oder kurz danach wurde der Designer oder der führende Kopf hinter den Designs von Rafa ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob der das noch mitverbrochen hatte oder nicht. Aber nee, das. Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle so ein Trikot finde, um dir zu visualisieren, was ich meine. Das ist halt. Also ich finde so klare Linien, klare Farben, klare Kanten bei so Trikots deutlich angenehmer. Aber mei. Da fällt mir ein, ich suche noch ganz dringend ein uraltes Rafa-Trikot von der L'Étape du Route. Das ist von 2012 oder 2011. Weißes Trikot mit einem dunklen und einem hellblauen Streifen. Wenn, also nicht durchgehender Reißverschluss. Da habe ich die Mütze zu, aber mir fehlt das Trikot. Wenn das jemand noch im Schrank hat, möge er mir gerne eine preisliche Vorstellung schicken. Fiel mir nur gerade, wo ich die Rafa-Trikots durch, wo ich gerade für den Thomas das Trikot suche, welches mit Farbverlauf hier. Ich habe eins gefunden, Gott sei Dank. Link in einem neuen Tab öffnen. Also wenn jemand so ein Étape de Route Trikot noch hätte, da könnte er mir das doch, also würde er mir sagen sollen, was er dafür haben möchte. Dann bezahle ich da auch so viel er möchte für. So, nächste Farbe, während ich dir im Chat die Nachricht schicke. Also, was haben wir denn hier sonst noch? Team Sky ist schlechter geworden, deutlich schlechter. Katusha.
Ja, also weiß ich nicht, da zu diesem Trikot hatte ich im Prinzip noch nie so richtig eine Meinung und ist eigentlich dabei geblieben. Also jetzt haben sie das so ein bisschen auch umgestaltet, so weiß mit rot für das Alpecin-Zeug und ist im Prinzip ja jetzt für mich kein Quantensprung, den die gemacht haben.
Nee. Ich finde die Farbe von der Hose irgendwie komisch. Sangre, also Sangria. Oder was soll das heißen? Ich weiß nicht. Sangre, vielleicht jemand, der
Blut.
Farben. Bitte?
Blut.
Blut? Ah.
Ja.
Blutiger. Also ich weiß
ja,
nicht,
es ist ja Radsport, so ein bisschen blutfarbend.
Radsportteam mit Blutfarbe. Also, Ich finde das helle Blau ganz nett, aber ist jetzt auch kein Trikot, was mit mir irgendwas auslöst.
Ne, es ist, also, ich finde es halt so ein bisschen mehr so, würde ich damit jetzt einen Waschmittelhersteller verbinden.
Ja, die runde Trommel in der Mitte, ne?
Genau.
Ich finde, das hat aber sehr viel von so altem Design, was ich dann wiederum mir ja gefällt. Ne? Das Trikot hätte wahrscheinlich genauso in den 70ern aussehen können.
Ja, definitiv.
Und das wiederum finde ich eigentlich ganz nett. Nicht jetzt, also. Ja, also. Geht schon. Sagen wir mal so, geht schon. Finde ich, aber ich finde es eigentlich besser als das davor. Also das Blau gefällt mir. Gefällt mir einfach, dieses Light Blue gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir hier noch? Lotto Sudal. Ich glaube, das war im Vergleich zum letzten Jahr ja doch schon interessant.
Ja, die Farben sind ja die gleichen geblieben, nur es ist so ein bisschen, finde ich, so retromäßig gemacht.
Würde mich auch interessieren, wer der Ausrüster, also auf dem Bild, was wir hier haben, sieht man es schlecht. Wer die macht, ob die immer, die sind doch immer noch bei diesem, ich vergesse den, ja doch, Vermark oder so heißen die, glaube ich, ne?
Vermark?
Ja, genau. Da sehe ich zumindest an der Hose der Dame. Das heißt, die machen das auch immer noch. Ganz, ganz groß, also das Trikot finde ich okay, ich finde das ein bisschen sehr unaufgeräumt. Aber ganz, ganz groß finde ich, großes Lob möchte ich wieder aussprechen, weil das sind halt die einzigen, die da irgendwie immer die auch eine Dame mit auf dem Bild haben. Das war im letzten Jahr ja, glaube ich, auch so. Und das finde ich einfach gut. Also Teen Sunweb könnte ja auch, ne, die haben ja auch Damen dabei, könnten sie ja auch hinstellen.
Naja, ne? Hängt halt immer auch davon, ob du ein Damenteam hast.
Ja, ja, davon aber Team Sunweb hat ja eins.
Genau.
Ja, da könnten die es ja auch machen. Und ich finde das wirklich, das finde ich schon. Also, gefällt mir. Also ich finde, das ist immer ein Pluspunkt, dass man da haben kann. Ich habe letztens auch erst gewusst, was, als ich im Baumarkt war, was das Sudal ist. Und ich habe es auch schon wieder vergessen.
Das ist so ein Klebehersteller.
Ja, aber dass ein Klebehersteller, also stell dir mal vor, Uhu wird jetzt das Team Sky übernehmen und dann hätten die alle Uhus hinten auf dem Trikot.
Ja, aber nicht die Vögel, sondern so ein UHU einfach oder was?
Nee, schon die Vögel, also ein Vogel drauf abgebildet.
Ach so. Ja, also klar, warum nicht?
Ja, aber das man.
Die könnten dann besser irgendwie so, ja, wie soll man sagen, so sich mit einem Reifenhersteller noch zusammentun, der dann vielleicht so Uhu-Kleber zum Reifenkleben verwendet.
Die haben da entwickeln, glaube ich, die Fahrer, die Reifenkleber, die einmal die eigenen Sachen. Aber warum nicht? Also, Aber Sudan, ich wusste nicht, dass man mit Klebstoff so viel Kohle machen kann. Also
ja, also die haben ja auch, wenn du dich noch dran erinnerst, während der letzten Saison mal ihren Teamnamen gewechselt zu Lotto Fix All. Und Fix All ist halt auch so ein Klebeprodukt.
Ja. Der Belgier klebt gerne, offensichtlich. Der Belgier klebt alles fest oder frittiert es. So läuft es da. Ach ja. Nee, finde ich jetzt neutral im Vergleich zum letzten Jahr. Also sammelt Pluspunkte in der Performance, in der Präsentation sozusagen bei mir. CCC.
Ein ganz neues Trikot jetzt im Peloton.
Und ganz also schön hässlich.
Findest du?
Ja, ganz schön hässlich.
Naja, also es erinnert so ein bisschen an das Team Eoskaltel.
Ja, also total.
Von der orangen Farbe her, aber der Absatz mit dem Schwarzen ist natürlich dann nochmal was anderes.
Ganz schön hässlich. Ist von der Namen, den ich nicht aussprechen kann, von den Spaniern das Trikot? Ja, also ich habe das alte Trikot nicht mehr im Hinterkopf, deswegen kann ich jetzt schwer sagen, ob schöner oder hässlicher, aber.
Na gut, vorher war es halt das BMC-Trikot mit dem Rot und Schwarz.
Ja, okay, stimmt. Ja, aber ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, welche BMC, aber die waren immer klassisch relativ egal. Also eindeutig, also wenn ich jetzt im BMC-Trikot früher mit Assos-Klamotten gefahren wäre und hätte jetzt das auf einmal im neuen Koffer, wäre ich nicht ungeteilt glücklich drüber. Aber naja. Cofidis, wie immer, mit Grafik und so dabei, Nalini-Ausrüster. Ja, also von Cofidis erwarte ich nichts anderes als sowas.
Ja, aber die haben ja jetzt das sozusagen relativ radikal geändert. Also die hatten ja vorher komplett rot. Jetzt haben die eher so weiß.
Ja, aber das Rot ist immer noch, finde ich, sehr präsent. Und diese gelb-roten Streifen. Also ich finde, das ist ein ganz, 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 also hättest du mir jetzt gesagt, da hat sich nicht viel geändert, würde ich das auch glauben. Also ich finde, Cofidis erkennt man einfach sofort, finde ich. Und das ist ja auch was Positives, ne? Also
ja, vor allem auch durch den Schriftzug.
Ja, ja, genau. Ne, Schriftzug drauf, Nalini, glaube ich,
auch immer. Kann auch jeder aussprechen in jeder Landessprache.
Ja, also, genau, also läuft.
Beispielsweise bei De König, das ist natürlich schwierig, das dann auszusprechen für einen Spanier.
Ja. Nee, also alles wie gehabt. Gut. Nicht besonders, aber okay. Kommen wir noch zu Quickstep.
König Quickstep hat nicht viel geändert. Im Prinzip gibt es nur diesen neuen Schriftzug auf der Brust.
Genau. Also ansonsten hättest du jetzt mich gefragt, was wurde geändert, hätte ich auch nichts anderes sagen können als dieser Schriftzug. Ich glaube auch von Fermac ausgestattet. Da bin ich aber nicht sicher. Das ist mehr Erinnerung, als ich es auf dem Bild erkennen könnte. Wobei ich glaube auf der Seite von Fermac spricht man das aus, oder?
Ich glaube schon.
Da ist Quickstep auch drauf. Ich glaube, das würden die nicht mehr machen, wenn sie nicht mehr Sponsor sein dürften. Nö, also alles gut. Bis jetzt habe ich keins gefunden, außer CCC, was ich wirklich komplett abstoßend finde. Aber das wird die auch nicht interessieren. Alles gut. Also ein paar schöne dabei. Also, aber ich glaube, das wird man auch erst so, ne, zum Beispiel Team Sky hoffe ich ja noch, dass die in der Saison mal wieder wechseln zur Tour oder irgendwann. Ne, da ist ja noch einiges an Luft nach oben.
Ja, ja.
Da kann sich noch nicht. Und es fehlen ja auch noch ein paar. Können wir in der nächsten Sendung vielleicht dann nochmal das ein oder andere vorstellen, weil die sind ja jetzt auch in den letzten Wochen erst reingetrudelt oder in den letzten Tagen teilweise erst reingetrudelt, die Vorstellungen. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Sollen wir jetzt über so ein bisschen Ziele, die wir ja, oder du,
ich möchte klar, mit fremden Lorbeeren schmücken. Das Wichtigste im Vorfeld der Saison zu wissen, welcher Fahrer fährt welche Grand Tour auf Gesamtklassement. Da gibt es jetzt schon, eigentlich haben sich die meisten entschieden.
Ja, oder wer plant, ne? Also wer weiß, was da noch passiert. Insbesondere, wenn die Sky-Leute sich zerlegen und da ist auch noch Potenzial für Spannung. Mhm. Ja, also wo wir Sky sagen, da hat, glaube ich, noch, hat da schon jemand sich so richtig geäußert? Nee, ne?
Ja, Froome will auf jeden Fall die Tour fahren und ich denke, also Thomas war jetzt, glaube ich, noch unentschieden, aber der wird, denke ich, sich das auch nicht nehmen lassen, auch die Tour zu fahren.
Als Titelverteidiger, denke ich mal, sollte auch, ich will nicht sagen, es ist ein gutes Anrecht darauf haben, aber eine Tour ohne einen Titelverteidiger, der eigentlich fit wäre, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Also ich kann mir auch als Titelverteidiger schwer vorstellen, irgendwie, wenn man nicht abgetreten ist, da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, da mit einem Schirmchen-Cocktail an der Bar zu sitzen, während ich im Fernsehen die Übertragung von der Tour sehe. kann ich mir nur schwer vorstellen, sozusagen.
Ja, aber dafür der große Widersacher des Team Sky, Tom Dumoulin, nimmt jetzt den Giro als sein Hauptziel ins Visier, hat sich jetzt dafür den Kurs entschieden, wie auch viele andere, ja, große Rundfahrtenfahrer. Also wenn wir mal aufzählen, beispielsweise Simon Yates kommt zum Giro, Nibali fährt den Giro, Miguel Angel Lopez fährt den Giro auf Klassement, Landa fährt den Giro auf Klassement, Valverde auch. Ja. Mhm. Also da wird schon fast die Tour ein Kampf zwischen Bardet, Quintana und dem Sky-Team.
Meinst du, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass die alle wirklich so auch dort starten werden. Meinst du, dass viele sozusagen nach dem Motto, ich fahre jetzt den Giro und dann gucken wir mal? Oder,
das glaube ich nicht. Also die werden sich den schon als Ziel gesetzt haben, vor allem auch wegen der Streckenführung. Mhm.
Ja, aber wie viel, also ne, jetzt mal abgesehen von Nibali, der Giro und Tour fahren wird, viele von denen werden sich doch im Zuge dessen, dass es in den letzten Jahren immer populärer wurde, beide Sachen zu fahren, auch schon überlegt haben, alles klar, Plan B ist dann aber auch noch die Tour in der Hinterhand zu haben, kann ich mir schon gut vorstellen.
Klar, das ist der Vorteil, wenn du den Giro erstmal anpeilst und es da nicht läuft, hast du immer noch die Möglichkeit, vielleicht nach 10 Tagen auszusteigen und dann die Tour de France nochmal vorzubereiten.
Und ist das vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnis, wie soll man sagen, das Ergebnis der letzten Jahre oder der letzten beiden Jahren, dass man sagt, okay, es ist doch möglich, irgendwie so 2 große Rundfahrten in einem Jahr auf sehr, sehr hohem Niveau zu fahren, wenn man mit der Erfahrung der letzten 2 Jahre oder wenn man sich angeschaut hat, wie die Fahrer das angehen, dass sie wirklich dann erst mit der deutlichen Pause, mit erst in der letzten Woche wirklich richtig fit sein und so weiter und so fort?
Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber ich glaube, es ist einfach von vielen auch so eine kleine Ohrfeige der ASO gegenüber, weil vielen passt einfach die Streckenplanung da nicht, glaube ich.
Okay. Und das ist dann gleich an. Meinst du, sie sind so unzufrieden mit der Tour, dass sie die Tour links liegen lassen, obwohl sie ja zumindest in der größeren Wahrnehmung, also jetzt nicht bei uns, aber in der Wahrnehmung von Lieschen Müller auch, die das deutlich größere Ereignis ist, dass sie das liegen lassen deswegen? Nur wegen der Streckenplanung?
Naja, also wenn du halt, also ich glaube, ein Giro-Sieg hat weitaus mehr Strahlkraft, als wenn du bei der Tour Dritter oder Vierter wirst.
Naja, aber wenn ich jetzt sehe, dass die anderen da auch, also der Giro-Sieg wird ja auch nicht leichter dadurch, dass alle das denken.
Nö, klar, logisch, aber beispielsweise Tom Dumoulin ist es natürlich ganz klar, die Entscheidung, denke ich mal, dadurch begründet, dass er einfach da mehr Zeitfahrkilometer vorfindet beim Giro, was ihm mehr entgegenkommt als jetzt der Parcours bei der Tour de France.
Und das dann gegebenenfalls mit dem Giro-Sieg im Rücken, vielleicht auch mit einer ganz anderen Stimmung und dann, ja, vielleicht auch, wenn er sagt, okay, in den letzten 2 Tage konnte ich ein bisschen rausnehmen, ich regeneriere jetzt noch lang genug, dann in die Tour startet. Ja, kann ruhig sein. Bin gespannt. Also ich freue mich natürlich, weil ich fand, vielleicht, wenn man das auch jetzt hier an der Stelle einfließen lassen kann, den Giro dieses Jahr eine sehr, sehr, sehr tolle Veranstaltung und dementsprechend würde es mich natürlich freuen, bei der Streckenführung auch des vergangenen Jahres, dass sich da so viele wie möglich zeigen und das Rennen mitgestalten. Wir haben ja immer schon gesagt, das Tollste wäre mal, wenn alle Grand Tour Aspiranten wirklich bei jedem Grand Tour fahren würden.
Ja, und was ich jetzt auch sehr sinnvoll finde, ist die Planung des Teams Movistar, wo man jetzt die 3 Kapitäne wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, elegant auf die verschiedenen Rundfahrten aufgeteilt hat. Also Mikel Landa wird den Giro und die Tour angehen, Valverde den Giro und die Vuelta und Quintana die Tour und die Vuelta.
Ja, ich bin gespannt. Das klingt für mich so auf dem Reißbrett entworfen und wie das dann am Ende ausgeht, ob das auch wirklich sich so, also ich fände es toll, also wenn man so diese 3 unter einen Hut kriegt, ne, für Valverde wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, wegen der großen Pause, oder vielleicht mutmaßlich die schwierigere Aufgabe, finde ich. Aber bin gespannt. Also, ob das so ausgeht, wie sie sich das überlegt haben. Ne, vor allen Dingen bin ich gespannt auf die Tour dann, ne, mit Landa und Quintana, wie grün die sich sind.
Naja, also Landa wird den Giro vorbereiten, dass er ihn vorne beenden kann und die Tour de France dann als Adjutant bestreiten.
Okay. Ja. Klar, wäre das, ist das auf diesem Reißbrett entworfen, das, was man möchte, ne? Aber ich bin gespannt. Also du meinst Landa Giro, Quintana Tour, Valverde Vuelta, dass das die Herangehensweise ist?
Ich glaube nicht, dass es jetzt für Valverde explizit noch darum geht, eine Grand Tour wirklich zu gewinnen oder dass er noch wirklich die, er hat schon noch das Potenzial, da aufs Podium zu fahren, aber ganz, ganz vorne wirklich nochmal diese 1-2% extra zu haben, bei einer Grand Tour zu gewinnen, das glaube ich nicht, dass er das noch hat. Für ihn geht es mehr darum, ja, Etappen zu gewinnen und eventuell nochmal da in Podiumsnähe zu kommen und eventuell einen Teamkollegen beim Sieg zu unterstützen.
Ja, aber ganz ehrlich, also nach dem letzten Tour weiß ich nicht, ob ich da Valverde oder Quintana weiter vorher sehen würde. Also das ist, also so viel, so weit vorne war da jetzt der Quintana auch nicht. Ich bin gespannt. Also ich erwarte es, also es erfüllt mich mit Freude, das im nächsten Jahr zu sehen. Aber ob sie nicht den besten der drei, zumindest Grand Tour-Fahrer, da beim Giro verheizen und ihn dann bei der Tour als Adjutanten sehen, was ja auch okay wäre, ne? Also es wäre jetzt nicht so, dass der Giro weniger wert wäre, aber ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall, das ist wieder ein Mosaikstein, weswegen ich die kommende Saison so spannend finde. Oder wo es da, welches mich da mit Freude erfüllt. Was haben wir noch? Wen hatten wir noch? Du hattest jetzt schon Landa, Yates.
Haben wir auch, ja.
Genau, Yates zum Giro. Ja, hat letztes Jahr den Giro spannend gemacht, beziehungsweise.
Ist dann ja eingebrochen auf dieser Etappe, auf der drittletzten, glaube ich.
Ja, aber vielleicht hat er daraus gelernt.
Hat dann ja auch die Vuelta gewonnen.
Eben, also ich glaube, er hat sehr viel daraus gelernt und das sind wir gespannt, wie viel ihm das bringt jetzt fürs kommende Jahr. Also definitiv eine Bereicherung als Rolleur. Als Grand Tour-Fahrer. Alles gut, also freut mich. Auch eine schöne Meldung. Also ich, wie gesagt, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass sich jetzt viele schon für den Giro so verpflichten. Ne? Wenn das eben so anklang, dann war das nicht so gemeint. Was haben wir noch? Ackermann und Buchmann verlängern bei Bora.
Mhm.
Hatten wir das schon? Nee. Und Buchmann fährt die Tour und Ackermann den Giro. Ja, auch irgendwie logische Aufteilung.
Na, der Parcours von dem Bergigen her jetzt so ein bisschen mehr dann Emanuel Buchmann wieder bei der Tour de France entgegenkommt und bei Pascal Ackermann, den schickt man jetzt zu einer Grand Tour, entgeht aber den Konflikt, dass er sich mit Peter Sagan bei der Tour de France ins Gehege kommt. Ob schon natürlich Peter Sagan auch mal hat durchklingen lassen, dass er auch ganz gerne mal beim Giro starten würde.
Okay, ja, aber welcher, also mal ehrlich, also wenn du oder ich jetzt irgendwie, ich sag mal zwischen 19 und 22 wären, und gerade in die Profilaufbahn eingestiegen wären, wäre ja klar, dass wir irgendwann mal den Giro fahren wollen würden. Also gehört ja irgendwie zum Profileben dazu.
Ja, das also ich, sollte ein Profi schon gemacht haben.
Ja, und will man ja auch. Also ne, ich finde noch, also wenn man Radprofi wird, gehört das, sollte A, das zum eigenen Anspruch gehören wahrscheinlich, wenn man sich auf dem Niveau bewegen möchte, und B, es ist ja auch einfach ein Traum. Also muss es ja ein Traum sein, ne? Wenn, keine Ahnung, ein Tennisspieler in Wimbledon im Finale stehen will oder ein Fußballer in Wembley ein großes Spiel haben will oder so, das sind immer einfach die großen Kisten. Also so würde es mir zumindest gehen, glaube ich. Wobei dann auch wahrscheinlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, dass da ja doch was gefahren wird. Muss ich dir auch
definitiv,
mal
ja,
eine Geschichte zu erzählen. Das war es, glaube ich, so zu den Plänen, die wir jetzt bisher hatten.
Ich müsste einmal kurz austreten.
Ach so, ja klar. Dann erzähle ich jetzt einfach weiter, weil dann brauche ich mich nachher nicht schneiden. Was ziehe ich denn hier vor, was ich kenne als Meldung? Genau, ich sage jetzt einfach mal UCI-Regelsockenlänge. Da habe ich nämlich einen interessanten Tweet, glaube ich, irgendwo zu gelesen. Machen wir es mal einfach so, dass ich jetzt hier erstmal eine Kapitelmarke setze, bevor ich das vergesse. Und das alles, was jetzt kommt, ist so, ich sag mal, nicht aus Kategorie, sondern ohne Kategorie. Konnten wir nicht einordnen in den bisherigen Sendeplan. Und deswegen haben wir es einfach so unter Sonstiges vereinnahmt. Und da ist die Meldung, die UCI kümmert sich jetzt um diese Sockenlänge. habe ich, ich glaube, von André Schulz einen Tweet gelesen oder von wem auch immer, weil viele haben jetzt natürlich gesagt, okay, hat die UCI kein anderes Problem, als dass sie sich jetzt um Sockenlängen kümmern müsste? Also ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, mein Haus brennt und ich denke, überleg mir, wie kriege ich jetzt bitte meinen Lieblingspulli aus dem Schrank, während der Rest der Bude gerade in Flammen aufgeht. Kann man so sehen. Man kann es aber auch einfach mal anders sehen, dass die UCI natürlich diverse Abteilungen hat und diverse Gremien. So,
bin ich wieder da.
Und ja, ich bin gerade beim Thema, das einzige Thema oder eins der Themen, was mich natürlich am meisten beschäftigt, die Sockenregel. Erwähnt habe ich jetzt bereits, dass es natürlich man zu der Frage kommen könnte, warum haben die nichts Besseres zu tun, als sich um Socken zu kümmern. Aber, also die Sockenregel ist, glaube ich, dass der der Schienbeinknochen, der obere Teil des Schienbeinknochens bis zum unteren Teil genommen wird, da halbiert wird und das ist die maximale Höhe der Socken. Wie gesagt, man könnte jetzt argumentieren, hat die UCI nichts anderes zu tun, als sich um sowas zu kümmern, aber wie ich dann gelesen habe auch, es gibt natürlich verschiedene Abteilungen innerhalb der UCI. Die einen kümmern sich um das, die anderen um das und die anderen um das wiederum. Und wenn es jetzt sogar extra eine Abteilung gibt, die sich um solche Fragen klärt, die sich, also es geht jetzt keiner anderen Abteilung etwas verloren oder die lassen was anderes links liegen. Nein, dann haben sie sich darum gekümmert. Also ich finde es jetzt gar nicht so tragisch, also dass man sagt, okay, haben die nichts Besseres zu tun. Vielleicht haben die gerade, also diese Abteilung, nichts Besseres zu tun. Mag ja sein, aber ist doch schön, wenn die nichts Besseres zu tun haben. Ne? Ich denke mir immer, wenn in der Tagesschau Nachrichten nur irgendwie belangloses, nettes Zeug kommt, dann ist ja alles super. Wie ist deine Meinung zu Socken? Im Allgemeinen und Spiel. Sie müssen weich sein und knapp, weiß sein und knapp über den Knöchel gehen. So die Veluminati-Rules.
Ja, also sowas gibt es halt, glaube ich, auch nur im Radsport. Also sozusagen.
Meinst du nicht, im Fußball gibt es auch irgendwie eine Stutzenregel oder so?
Ja, aber dass da so penibel jetzt irgendwie auf so ästhetische Dinge Wert gelegt wird, kann ich mir jetzt in einer anderen Sportart in dem Ausmaß.
Moment. Ich erinnere mich doch dran, da gab es doch früher in Wimbledon, dass die nur in weißen Sachen oder wie viel Prozent weiß auftreten dürfen. Und ich möchte nicht im Hawaii-Hemd bei einem Cricket-Turnier auftreten.
Beim Tennis gab es ja jetzt auch mal in dieser Saison den fast schon Skandal, dass eine Spielerin sich auf dem Platz umgezogen hat. Bei den Männern ist es erlaubt und die hat dann so ein bisschen Haut gezeigt und hat dann dafür eine Strafe bekommen. Also da ist es dann doch auch noch sehr ausgeprägt.
Ach Quatsch, echt? Mein Gott, die Spießer. Was hat die,
ja,
denn,
was
hat die denn ausgezogen, wenn ich fragen darf? Also ich weiß,
ich weiß gar nicht, was sie jetzt genau gewechselt hat. Müsste jetzt nachschauen, aber wurde dafür auf jeden Fall belangt. Aber ja, diese Sockenregel jetzt zeigt so ein bisschen auch die Eigenheit des Radsports, dass es da halt diese reine Lehre gibt, wie Dinge einhaben und wenn sie halt anders sind, wird man immer so ein bisschen schief angeguckt.
Ja, aber also sich darüber aufzuregen, ich glaube, wenn das unser größtes Problem ist, dann geht es doch allen gut. Dann ist doch alles super. Die Meldung habe ich jetzt einfach mal, während du kurz den Laden verlassen hast, mal vorgezogen, weil da wusste ich, konnte ich natürlich am besten was zu sagen. Würde ich sagen, wir bearbeiten einfach den Rest so der Reihenfolge nach, ne?
Mhm.
Zabel Performance Männer bei Manager bei Katusha Alpecin. In anderen Worten, Rick hat Daddy jetzt als Vorgesetzten. Oder anders, die letzte Reißleine, die man jetzt noch, wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen schon vergessen. Kittel an die Hand gibt. Wie soll man die Wertung, die Meldung sonst bewerten?
Naja, das Team haben wir ja schon mal jetzt öfter drüber diskutiert in der Saison. Hat immer den Eindruck gemacht, dass es strukturell nicht so gut aufgestellt war. Also da.
Das war eine Hühnerhaufen.
Ja, und ja, Erik Zabel ist dann da jetzt, denke ich, auch so ein bisschen als ordnende Hand oder Bindungsglied vielleicht auch zum einen in diesem Sprintzug und zum anderen auch zwischen den Fahrern gefragt. Und ich glaube, der hat es vor einigen Jahren schon mal so als Sprintzugtrainer damals bei Highroad Columbia, kann das sein, noch gemacht und die waren dann ja auch recht erfolgreich und diese Rolle
Von 11 bis 13 war er sportlicher Leiter dann bei Katusha und da ist er dann nach seiner 2013, nach seiner zweiten Doping-Beichte dann sozusagen hat er es verlassen oder verlassen müssen oder wie man das auch immer nennen mag und ist jetzt quasi wieder nach 5 Jahren zurückgekehrt. Ich glaube, das ist so die vernünftigste Beschreibung des Ganzen.
Ja, also wenn einer so das Know-how hat dann und weiß, wie so Sprints funktionieren, dann mit Sicherheit er. Und kann mir auch gut vorstellen, dass das vom Sportlichen gesehen her sehr gut funktionieren könnte.
So, aber jetzt stelle ich mal ich nehme jetzt mal hier so die Rolle des, wie nennt man das, Diabolos Advocatus Diaboli ein. Entschuldige bitte, der hat jahrelang mit Epo, Blutdoping, Cortison, sich alles reingepfiffen, was er irgendwie in seinem Handtäschchen hatte oder was Cordula ihm angereicht hat. Und der ist jetzt irgendwie hat eine wichtige Rolle da. Was kommt als nächstes? Also es kommt Lance Armstrong zurück. Wird Vinokurov im Radsport wieder wichtig? Moment.
Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, na gut, das Team hatte Jekimov als Generalmanager und der wurde dann durch Acevedo ersetzt. Also,
okay, das macht es nicht besser. Aber
hätte ich gesagt, den Teufel gegen das Weihwasser, also kommst du vom Regen in die Traufe.
ja, gut, also alles richtig, ne? Aber damit unterstreichst du ja oder markerst noch gelb dick an, was ich ja sage, ne? Sind das die Figuren, die eigentlich wichtige Rollen übernehmen sollten?
Nee, also ich finde das so ein bisschen ein Team würde sich gut herausstellen dadurch, dass es halt mal neue Gesichter in den Radsport reinholt, weil du merkst halt, dass in verschiedenen anderen Mannschaften auch nach und nach so Altlasten zurückgeholt werden. Mhm. Also ein Peter Sagan engagiert irgendwie ein Pachi Villa als persönlichen Trainer, auch ein Team Sky hat damals einen Dr. Leinders beschäftigt und ja, da würde
man müsste mal ein Team haben, was sich für den sauberen Radsport verpflichtet.
Naja, da gibt es ja viele. Also wenn ich beispielsweise bei den französischen Teams gucke, da ist es dann oft so, dass da nicht so zwielichtige Gestalten beschäftigt werden.
Ja, also ich sehe das mit Zabel, also eigentlich, also seit dieser Nummer da auf dem Podium, die sich dann hinterher auch noch als nicht vollumfänglich wahr herausgestellt hat, weiß ich nicht, also... Man könnte das Gleiche natürlich auch über, wie heißt der nochmal hier, sein Zimmergenosse?
Aldag.
Aldag, genau. Sagen, ne, der auch eher dann so im Hintergrund, aber auch immer noch dort tätig ist. Ich weiß es nicht. Andererseits bin ich ja auch immer gegen irgendwelche, ne, man muss den Leuten ja auch eine zweite Chance geben und sie haben ja auch wirklich... Ich weiß nicht, wie sehr sie darunter gelitten haben jetzt im Nachhinein, ne? Aber ich frage mich immer, ob das die richtigen Personen sind, um das zu bestimmen. Ne? Aber
nee, für so einen Neuanfang mit Sicherheit nicht, aber man hat ja damals da, als man sozusagen Alpecin an Bord geholt hat, so versucht, dem Team von diesem negativen Image, das es ja hatte, und dann, da drohte ja auch schon der Lizenzentzug durch die UCI wegen diverser Vergehen, versucht, dem Team einen neuen Anstrich zu geben und dadurch, dass es halt eine Schweizer Lizenz jetzt hat, hat man auch versucht, das Team so in ein anderes Licht zu rücken, dass es ein Schweizer Team ist, aber im Grunde genommen im Hintergrund agiert, glaube ich, immer noch dieser Makarov, der einstige Gründer dieses Katyusha-Teams, ein sehr wohlbetuchter russischer Mensch, der da eigentlich im Prinzip das Geld gibt, Alpecin gibt ja, denke ich, da ja nicht den Löwenanteil und von daher ist es sozusagen, wie sagt man so schön, alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja, und dass man jetzt den Wirt noch aus der Kiste von dieser Kneipe, wo der alte Wein in neuen Schläuchen rausläuft, mit Erik Zabel.
Man muss natürlich auch fairerweise sagen, das Team bekommt in der deutschen Öffentlichkeit einen sehr positiven Anstrich, dadurch, dass da halt ja Leute auch fahren, die nicht vorbelastet sind, wie Toni Martin, der jetzt nicht mehr da ist, aber wie ein Marcel Kittel beispielsweise, wie Henrik Zabel oder Nils Pollitt, die müssen sozusagen auf der einen Seite repräsentieren, sie ein positives Image bringen, das rüber, auf der anderen Seite müssen sie das aber auch ausbaden, was dieses Team in der Vergangenheit sich auch zu Schulden hat kommen lassen.
Ja, und müssen sie, also erweisen sie sich da nicht selber einen Bärendienst, wenn sie sich jetzt einen ehemaligen Doper da als Leistungs...
Ja, oder gut, als auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Alternativen sehen, wen hast du als Alternative? Du kannst ja jetzt nicht einen 100 Meter Leichtathletiktrainer mit sauberer Weste nehmen, der dir jetzt die Sprints beibringen soll. Also.
Ja, klar, ich weiß auch keine Lösung. Ich weiß nur, wer war das denn mal? Hat nicht irgendein Team mal den Hockey-Nationalmannschaftstrainer Was war das nochmal für eine Nummer? Es gab mal an irgendeinem Sport, war es so, oder war es Fußball? Hockey?
Beim Fußball war das also Bernhard Peters beispielsweise, der war lange Zeit so, ja, in der sportlichen Verantwortung beim Hamburger SV, also der war mal Hockey-Nationaltrainer oder technischer, ja, genau, Direktor. Da. Und der ist dann, hat die Sportart gewechselt, aber auch mit mäßigem Erfolg.
Okay. Ja, aber ich genau, Nationalmannschaft, der schließlich Nationaltrainer, mehrere Weltmeistertitel, wechselt in den Fußballsport. Das sind jetzt zwei Sportarten, die auf dem Rasen stattfinden, ne? Die haben ja schon mal was gemeinsam. Da müsste nur eine andere Sportart finden, die auf der Straße stattfindet. Motorsport zum Beispiel, ne? Das ist McLaren. So, ne? Also soweit. Nee, aber ne, also dass da mal Input von außen kommt und
neu. Guy hat es ja beispielsweise gemacht, als man diesen Schwimmtrainer Tim Carrison engagiert hat. Das ist halt auch eine Ausdauerdisziplin und der hat viele Sachen da auch von außen reingebracht, aber wie viel letzten Endes das jetzt effektiert hat auf das Team, wage ich da auch nicht zu beurteilen. Aber klar, Zabel wird jetzt nicht irgendwie da selbst noch mitfahren und dann Kittel zeigen, wie man sprintet, aber die Abläufe, wie so ein Sprintzug aufgebaut ist und die Kommandos untereinander, das kann natürlich nur jemand lernen, der auch wirklich früher mal ein Weltklasse-Sprinter war.
Andererseits kann ich mir oder möchte ich mir nicht vorstellen, dass man Kittel da eigentlich noch viel erklären kann oder
lernt. Ja, weiß natürlich selber, wie das funktioniert, aber das ist ja nicht nur er, der daran beteiligt ist, sondern auch alle anderen.
Ja, klar. Aber trotzdem, also ich erwarte eigentlich, also ich würde mir wünschen, oder dass du das den Fahrern, die auf dem Top-Niveau fahren, ne, also ich denke, das ist auch immer, was ich mich beim Fußball frage, ne? Also da kann man vielleicht innerhalb einer Mannschaft verschiedene Abläufe noch aufeinander abstimmen durch Training und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das ja immer eine Abstimmungssache als ein wirkliches Erlernen. Weil ich eigentlich müsste doch jeder, der in einem Tourteam fährt, im Sprint, also ein Toursprinter oder auch ein Helfer und meinetwegen auch der dritte, vierte, fünfte im Zug, ja so viel Erfahrung haben und es so gut können, dass sie eigentlich da nichts mehr groß lernen müssen. Dass das mehr so ein Abstimmen ist. Aber klar, einer muss ja auch bei diesen Abstimmungen dann vielleicht federführend sein. Das stimmt schon auch, wenn man es so betrachtet. Naja, ob es ein Zabel sein muss. Ich würde mir einfach wünschen, vielleicht ist es aber auch gerade so eine Generationsgeschichte. Ne? Vielleicht ist jetzt gerade eine Generation an Sportlern, die sozusagen mit einer weißen Weste durch ihre Karriere gehen. Und vielleicht müssen wir einfach nur eine Generation warten, bis die dann in Funktionärsfunktion, in Trainerfunktion, in Koordinatorenfunktion, in den Radsport zurückkehren und dass wir dann endlich dann alles mal weiß haben, wenn es das überhaupt geben wird.
Ja. Ich weiß nicht.
Also, ich höre eine gewisse Skepsis bei dir.
Ich sehe das halt auch sehr, ja, mit zwei Paar Augen sozusagen. Also wie das jetzt, dass der da jetzt als Performance Manager arbeitet. Aber gut, werden wir dann sehen letzten Endes, ob das Früchte trägt.
Ja. Wollen wir nicht hoffen, dass er die Fahrer um die Früchte ihres Rufes bringt, nämlich dass sie diesen, wie soll man sagen, also diese reine Weste, die sich da vorgeben zu haben, dass es dadurch dann zerstört wird. Die nächste Meldung gehört zu den Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Also null Nada Nente. Jetzt, wenn ich das Bild sehe, denke ich, weiß ich, was du meinst. für unsere geneigten Hörer in unserem, wie soll man sagen, Ablaufplan, in unserer Liste, in den Shownotes steht drin, Thomas macht den Ulle. Und da habe ich mich jetzt gefragt, Thomas, du, ja, hast das Rauchen angefangen und möchtest den Rekord von 999 Zigaretten, was ja auch so eine alberne Sache ist, ne? Ulle will 999 Zigaretten am Tag rauchen, dann mache ich doch 1000. Naja, also ob du jetzt Rauchen angefangen hast, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, mit halb runtergelassenen Hosen auf Mallorca rumrandalierst. Das würde ich eher dem Chris zutrauen als dir, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Und dann habe ich das Bild gesehen und dann weiß ich es doch. Der hat sich's einfach gut gehen lassen, ne?
Ja, also Garen Thomas, der hat sich so, also wenn man das Bild, was wir dann auch verlinken, so anguckt, der hat sich einfach so ein gewisses Winterpolster angefuttert, sagen wir mal so. Also,
ja, aber auch
jetzt. Was man jetzt bei einem Chris Froome beispielsweise nie sehen würde.
Nee, was aber den Thomas, finde ich, auch dann immer noch sehr sympathisch macht. Er hat auch, glaube ich, gesagt, in irgendeinem Interview habe ich das auch gelesen, dass hier, wie heißt er nochmal, Bradwood, ihm gesagt hat, hier, ne, übertreib's aber nicht, und dass er es selber eingesehen hat, dass er es wohl doch ein bisschen übertrieben hat. Finde ich aber auch ganz sympathisch. Also das finde ich okay. Ich weiß gar nicht, ob die andere...
Ja, aber das ist ja auch ein psychologischer Effekt. Also der amtierende Tour de France-Sieger, und wenn ich dann beispielsweise Nairo Quintana bin oder ein anderer Rivale, dann schöpfe ich aus so einem Bild natürlich enorm viel Kraft und Mut.
Ja, das ist klar. Also
weil,
das
wär, dann kann ich mir auch schwer vorstellen, dass mich der jetzt da im Juli jenseits der Baumgrenze angreift mit der Figur.
Ja, andererseits, also er war ja früher zu Barlowold-Zeiten war er auch eher ein kräftiger, kräftigerer Typ. Und ja, also ich, mein Gott, ne, also ich finde, es zeichnet ihn eher aus, dass er da jetzt auch mal 5 Grad hat sein lassen und mal ein bisschen genossen hat und gelebt hat. Also das macht ihn für mich genauso wie Wiggins, war ja auch so jemand, der es zwar nicht komplett übertrieben hat, aber der jetzt auch mal eine Party nicht aus dem Weg gegangen ist, ne? Und das wird Gerard Thomas jetzt ja auch nicht gemacht haben. Und ich finde auch, also ich habe jetzt, das, die Meldung kann man hier vielleicht auch noch einschieben zum Anschluss, dass er englischer Sportler des Jahres geworden ist. Ne?
Genau, ja.
Das, und da habe ich jetzt Bilder gesehen, das sah jetzt nicht so schlimm aus. Also wenn ich die Figur hätte...
Naja, er war ja jetzt auch schon wieder im Training während der Zeit. Also das haben,
ja, aber dann, ne, das war ja jetzt nicht viel Zeit, die dazwischen war. Insofern hat er da ja, das ging schon recht schnell, dass er die Funde auch wieder losgeworden ist. Und insofern, wenn ich Quintana, an Quintanas Stelle würde ich dann jetzt eher ein bisschen so nach dem Motto, uiuiui, das ging aber schnell, dass er wieder fit ist. Das würde mir mehr Sorge bereiten, als die mehr Kilos, die der auf dem Rippen hatte. Insofern, alles gut, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, und er hat eine neue Tour de France-Trophäe bekommen.
Ja, die geklauten, ne? Da haben wir noch beim letzten Mal irgendwie, war es beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß es nicht mehr, irgendwie geungedacht, da hört man gar nichts mehr von. Wo ist die jetzt, die, wurde der von der ASO neu vergeben oder wo kam die auf einmal?
Von der ASO ist die neu gekommen und die ist ja bei so einer Pinarello-Veranstaltung verloren gegangen.
Finde ich auch die Formulierung verloren gegangen in dem Zusammenhang sehr, sehr schön. Also, das waren noch 2 oder 3 sogar, ne? War das eine von Froome und eine von... Ich meine, mehr als eine.
Genau. Ich weiß nur, von der die Thomas von abhanden gekommen ist.
Okay, also ich dachte, bewusst, wahrscheinlich hast du recht. Also schön, dass er sie wiederbekommen hat. Ich weiß nicht, mir würde so eine Trophäe wahrscheinlich weniger bedeuten.
Das ist halt nicht der materielle, sondern der ideelle Wert.
Ja, aber das wäre das, ich glaube, mal ehrlich, also nach der Veranstaltung, was würdest du zu Hause öfter angucken? Das gelbe Trikot oder diese komische Salatschüssel?
Ja, natürlich das Trikot,
ja,
logisch.
Insofern, ist eine schöne Obstschale, finde ich. Also so vom Stil und der Größe her kann man gut noch ein bisschen hier das ein oder andere Salätchen reinpacken. Also so ein Äpfelchen, Bananenchen, Kiwi, hast das Ding voll.
Was so ein Radsportler halt so ist.
Ja, was ein Radsportler halt so ist, genau. Ein paar Haferflocken noch, fein, durch ist die Maus.
Englisches Müsli.
Ja, wie heißt das nochmal? Kommt jetzt nicht drauf. Oatmeal. Wen haben wir denn noch hier so als Kurzmeldungen? Boah, wir sind auch schon echt lange unterwegs, ne? Obwohl die ja auch alle interessant sind. Aber werden wir zum Venusnack. Ach, ich war letztens bei einem Podcast zu Gast. So 4,5 Stunden.
Krass.
Ja, und wir sind noch nicht durch. Aber das nur als kleiner Teaser schon mal vorab. Machen wir einfach in der Reihenfolge weiter, oder? Weil ich finde, das ist alles relativ zusammenhangslos im positivsten Sinne, mal abgesehen von den Endpunkten. Bardet will den Funk verbieten. Ja, auch so eine Diskussion, die immer mal wieder so hochköchelt und dann wieder runterkocht.
Ja, hat gesagt, die Möglichkeit, dass Sky die Tour fast mit jedem seiner Fahrer gewinnen könnte, ist das, was die Organisatoren in Angriff nehmen müssen, um wieder unberechenbare Szenarien zu schaffen.
Ja, das hätten wir jetzt erledigt, das Thema. Könnte man böse sagen. Kam ja auch von der ASO die Meldung, ne, man solle hier die Leistungsmesse abschaffen, den Funk abschaffen. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, Leistungsmesser habe ich keine Meinung zu, ob sie abschalten oder nicht.
Ja, aber beim Funk dreht sich die Diskussion ja schon seit der Post-Sky-Ära auch schon darum. Mhm. Also das ist ja jetzt kein durch dieses Team bedingtes Problem.
Ja, also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die beste Lösung fände, nicht, dass der, dass das Radio komplett abgeschafft wird, aber dass der interne Teamfunk abgeschafft wird. Es soll einfach so ein allgemeiner Funk, ne, den es ja auch jetzt schon gibt, damit alle Fahrer immer über Gefahren informiert werden, vielleicht auch zwei oder drei an der Stelle, ne? Einmal für die Leading Group und dann für die hinteren Fahrer, sodass es vielleicht auch so Entfernungen schwieriger einzuschätzen sind. Das wäre für mich die ideale Lösung. Also das, was früher auf dem Motorrad mit den Tafeln mitgeteilt wurde vielleicht, ne, oder das früher im Roadbook zu lernen war von den Fahrern, wann wo Gefahrenstellen sind und so weiter und so fort. Ich finde, das sollte einfach durch ein offizielles Radio durchgegeben werden und damit ist gut. Das ist so meine...
Aber haben wir das nicht beim letzten Mal, glaube ich, schon diskutiert, dass es jetzt was anderes ist, den Funk bei Rundstreckenrennen, also so Kriterien beispielsweise abzuschaffen und im Gegensatz dazu zu Etappenrennen, wo ich halt ja nicht die Chance habe, das schon vorher zu rekognoszieren.
Ja, aber ich bin nach wie vor, also ich bin jetzt nochmal drüber nachdenken, ich bin dazu gekommen, dass ich das Beste finde, es komplett abzuschaffen und nur das offizielle Radio.
Nö, da bin ich ja im Prinzip auch in der Meinung, aber was jetzt daran nur interessant ist, dass es jetzt auch mal einer der großen Fahrer gesagt hat und sich dafür ausgesprochen hat.
Ja, also und da bin ich auch so, ne, wir haben jetzt so viele Sachen ausprobiert. Wir haben schon diesen komischen Imola-Start oder wie das da hieß, ausprobiert. Wenig erfolgreich. Die letzten zwei, drei Jahre wurden kurze Etappen ausprobiert, deutlich erfolgreicher. Ich finde, das kann man als ASO dann vielleicht mal, man muss es nicht direkt bei der Tour machen, aber was wäre denn einfach, wenn man es nächstes Jahr bei der Deutschlandtour das Vorbereitungsrennen in Frankreich zur Tour.
Paris-Nizza.
Kriterium
du Dauphiné.
Genau. Ne, bei solchen Veranstaltungen einfach mal nur einmal machen und dann kann man es ja, ne, wenn sich jetzt bei der Dauphiné mal ausprobiert und sagt, okay, das hat zu einem agileren Rennen geführt, das hat das und das und den Vorteil gehabt, kann man es ja kurzfristig auch bei der Tour umsetzen. Das ist ja auch nichts.
Na, du siehst es ja hast es ja bei den Weltmeisterschaften auch gesehen, dass das ganz anderes Rennen war.
Ja. Gut, Tagesrennen, ne, das ist ja der alte Unterschied, aber ich würde es gerne einfach einmal bei der Dauphiné und wie heißt denn das andere, bei der Tour de Suisse zeitgleich, ne, einfach sehen und wenn es funktioniert, sollen es umsetzen. Das ist ja auch, das Lustige ist ja, es würde ja nicht bedeuten, dass es irgendwas an Aufwand wäre, im Gegenteil. Es hätte sogar noch, wenn ich gerade drüber nachdenke, noch den erfreulichen Nebeneffekt, dass die Autofahrer konzentrierter sind, ne? Also dass so Unfälle weniger passieren und so weiter und so fort. Es würde sogar eine gewisse Gefahr aus dem Rennen vielleicht
auch schon. Ob es natürlich dann auch immer noch welche gibt, obgleich es verboten ist, die den Fernsehen gucken.
Ja, ja, gut. Ne? Ja, also ne, gegen Verbot sich hinwegzusetzen, klar, das wird immer möglich sein. Und ich würde auch nicht viel drauf wetten, dass es nicht irgendeine Chance gesucht wird, keine Ahnung, das SRM anzuzapfen und dem Fahrer eine SMS drauf zu schicken. Oder irgendwie sowas. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu schwierig ist. Und das wird mit Sicherheit jemand probieren. Also, aber das wäre für mich so die Lösung und das würde ich mir sehr, sehr, sehr dringend wünschen. Verdammt, ich wollte beim letzten Mal doch irgendwen was fragen. Hatte ich doch aufgeschrieben. Ich wollte irgendwen was fragen. Ach ja, nee, das war im Race. Es gibt eine Firma, die stellt jetzt Indoor, also für auf der Rolle zu trainieren, extra Indoor-Bekleidung her. Wusstest du das? Mhm. Ob es da ein Crash-Replacement gibt, habe ich mich gefragt. Habe ich noch nicht angeschrieben. Aber der ASO werde ich mal den Prudhomme mal anschreiben, dass die das mal machen sollen, so wie ich das jetzt hier mir überlegt habe. Das erscheint mir ganz sinnvoll. Hoffen wir mal gucken, wie das wird. Mörtel im Wald von Arenberg. Da können sie doch Sudalkleber nehmen. Warum sollen sie Mörtel nehmen? Das wäre doch mal eine Marketingaktion.
Ja, genau. Ja, nee, aber man muss sich da halt jetzt im Wald von Arenberg für Paris-Roubaix immer was einfallen lassen, weil es sonst eine ziemlich große Arbeit ist, diese Pflastersteine von dem Gras zu befreien. Und jetzt hat man scheinbar den Plan seitens der Les Amis du Paris-Roubaix, diesem Verein, der diese Pflastersektoren unterhält, dort so zwischen den Pflastersteinen so eine ganz kleine Mörtelschicht nur unten drunter einzugießen, um dann sozusagen das zu verhindern, dass das Gras dadurch wächst.
Ah, okay. Ja.
Bei Regen ist es dann natürlich fast also unbefahrbar, wenn dann.
Ja, klar. Aber krass, wo man sich Sachen, Gedanken machen muss, ne?
Aber es ist natürlich in der Radsportwelt dann ein Riesenaufschrei. Also sobald du halt nur irgendwie eine Stecknadel im Wald von Arenberg fallen lässt, cool. Dann sind alle Radsportfans auf den Barrikaden.
Ja. bin ich jetzt auch hin und her gerissen, ne? Also etwas also weil es gibt, glaube ich, nichts, was mehr Tradition hat als dieser Streckenabschnitt bei Paris-Roubaix, und es gibt nichts, was mehr Tradition hat als Paris-Roubaix, und es gibt nichts, was mehr Tradition hat als Kopfsteinpflasterrennen in Belgien. Das jetzt durch solche Sachen irgendwie zu entschärfen, also es ist ja kein richtiges Entschärfen, ne? Es ist ein Herausnehmen einer Gefahr. Andererseits, die gibt es ja auch schon immer wieder. Ich finde das Argument, lieber das machen, als bei Regen nicht dort zu fahren, finde ich auch ein total schlüssiges Argument. Kann man da, also ich tue mich schwer da irgendwie mit Pflanzenschutz, also blöde Frage.
Naja,
also,
das Problem ist ja, da halt der Wald darf ja aus Umweltschutzgründen nicht mit Gift behandelt werden.
Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage, ne? Flammenwerfer? Also wenn ich
also ich glaube, das würde auch nicht also erlaubt sein.
Okay. Aber wenn, also so ein kleiner Flammenwerfer?
Ich glaube, das wäre viel zu viel Arbeit. Also
ja.
Dann kannst du lieber einmal Mörtel reingießen.
Ja, aber es gibt doch schon diese Freunde des Waldes von Arenberg und so, ne? Also wenn die da so drauf stehen, ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt mal im Ernst, also man sieht das ja, also ich habe das früher bei uns auf dem Dorf häufiger gesehen, ne, dass irgendwelche Opas da mit so einem kleinen Flammenwerfer da das Grünzeugs zwischen den Steinplatten kaputt macht. Das im größeren Stil, also ich stelle mir gerade so einen Traktor vor, wo vorne 5 bis 6 Flammenwerfer drauf sind und man dann einfach mal so ganz schön langsam da das Pflaster runterfährt, das muss doch an 2 Wochenenden zu reisen sein. Also das würde mir, die Idee fände ich charmanter. Ich würde mich auch bereit erklären, wenn man mir einen Flammenwerfer in die Hand drückt. Niemand anderes soll in 1 Kilometer Umweg sich umkreist dann bewegen. Aber ich erinnere mich noch an die Geschichte mit der Flex und meinem Knie. Also ich würde dann einen Samstag im Vorfeld investieren. Ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, dass wir uns alle mal treffen im Wald von Arenberg und mit Flammenwerfern irgendwie so eine Art Gott schaffe Mittelalter spielen. Aber die Idee erscheint mir charmanter als das mit dem Mörtel, obwohl das mit dem Mörtel wahrscheinlich nachhaltiger ist. Vielleicht hat er
ja auch länger.
Ja, aber so kannst du ja jedes Jahr ein Event draus machen. Vielleicht hat er aber auch irgendwie wieder mal ein Hörer eine Idee, warum das nicht gehen könnte. Vielleicht ist das auch Feuerschutz. Vielleicht Funken, aber da ist ja auch immer so nass zu der Zeit. Da passiert ja auch nichts.
Ich würde mich ja schon freuen, wenn wir überhaupt mal wieder dieses Rennen bei Regen auch zu sehen bekommen.
Siehste, und dann, wenn du dafür 2 Wochen vorher da einmal, also, ich finde die Idee wirklich gut. Ich glaube, das sollte man machen. Also mit dem Flammenwerfer, nicht mit dem Mörtel.
Na, also darüber lässt sich streiten.
Ja, wobei ich das, man weiß ja auch nicht, also weißt du, beim Flammenwerfer ist ja so eine, das ist ja irgendwie so eine überschaubare Gefahr, weißt du, oder was? Aber hat man das schon mal gemacht mit Mörtel, das irgendwie ausgegossen? Ne, also, weiß ich auch nicht, ob das das Richtige ist. Gehen wir ganz woanders hin, dort, wo es warm ist, wo man mit Gras keine Probleme hat, nach Kalifornien. La Partière will Giro und Katalonien-Rundfahrt verschieben.
Kalifornien-Rundfahrt.
Was habe ich gesagt? Kalifornien-Rundfahrt, natürlich. Kalifornien-Rundfahrt verschieben. Für die es nicht wissen, nochmal, UCI-Präsident La Partière. Was hältst du davon? Also vielleicht, um das mal ein bisschen in Zahlen zu gießen, ein Earlier Date möchte er für die Tour nach Kalifornien haben, also Anfang Mai
Punkt verschieben. Bringen, also er möchte einfach den Giro eine Woche weiter nach hinten verschieben und die Kalifornien-Rundfahrt nach vorne holen, damit diese beiden Termine nicht mehr kollidieren und dass es auch möglich ist für einen Fahrer sozusagen dann beides zu bestreiten. Hat natürlich ganz einfach auch Marketinggründe oder Geldeinnahmegründe seitens der UCI, die natürlich durch diesen überschneidenden Termin dieser beiden Rennen momentan auch weniger Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen Rennen generieren können.
Ja, wobei ich immer finde, also die Kalifornien-Rundfahrt ist echt eine tolle Rundfahrt, leidet bei mir nur halt unter der Zeitverschiebung.
Aber eigentlich ist es ja ganz gut, weil es ist abends immer so ab 22 Uhr.
Sagte er demjenigen, der morgens um 4:45 aufsteht.
Ja, es kommt halt immer drauf an.
Ja, genau. Aber also ist schon okay. Also ich sehe es auch ein, ne? Aber,
aber ich glaube, für die Engländer ist das doch ganz gut, weil die ja noch eine Stunde vor sind.
Ja, aber der gemeine Engländer ist ja ab 18 Uhr im Pub.
Oder vor dem Fernseher.
Oder von, ja, nee, also ich finde das ja auch schade eigentlich, ne? Also, weil ich die ganz grandiose Bilder produziert und so weiter und so fort. Hab da immer mal so dann in der Zusammenfassung reingeschaut. Aber das ist ja eigentlich auch ein Rennen, was man gerne ganz sehen würde. Andererseits muss man ja auch immer realistisch sagen, mit Familie und allem, wenn man sich schon die 9 Wochen die 3 Grand Touren reinpfeift komplett oder mehr oder minder jeden Tag davor sitzt, irgendwann ist vielleicht auch mal gut mit Live-Fernsehschauen und in dem Stile. Klingt für mich jetzt nicht, also den Giro nach hinten eine Woche finde ich einerseits problematisch, weil der Pause natürlich geringer lang ist.
Dann müsste man sich natürlich wieder was mit der Tour de France einfallen lassen.
Ja. Andererseits finde ich es auch deswegen angenehm, weil, wie schon so oft und wie auch so oft schon besprochen, ab und an kam es halt doch beim Giro durch den relativ im Vergleich zu den anderen frühen Terminen dazu, dass manche Anstiege nicht gefahren werden konnten, weil da einfach zu viel Schnee noch lag. Dementsprechend ist die Idee vielleicht gar nicht so schlecht.
Nö, definitiv nicht. Also ich habe ja auch schon mal die Idee ins Spiel gebracht, jährlich die Grand Tours abzuwechseln. Also dass halt mal der Giro im Juli ist, die Vuelta mal im Juli und mal die Tour.
Das halte ich dann aber doch wieder ein bisschen zu viel des Guten für den Traditionalisten, auch in mir. Also insofern, die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass die, die Idee ist gut, bloß die Welt noch nicht bereit dafür, denke ich. Apropos nicht, noch nicht bereit dafür, ich war noch nicht bereit für die Überleitung. Was haben wir noch? Ich bin immer froh, wenn ich vorher so Sachen lese und weiß, dass du es richtig aussprechen kannst, dann bin ich still. Aber beim Omloop Het Nieuwsblad, das kann man ja eigentlich noch einigermaßen hinkriegen mit der Aussprache, auch einer der Frühjahrsklassiker, wurde jetzt die Strecke vorgestellt. Verdammt, das hätten wir im anderen Teil haben müssen. Naja. Und dort wird mit neuem Ziel gefahren. Ich glaube, das war doch jetzt irgendwie weiter weg von einem Anstieg oder wie war es? Oder noch ein Anstieg mehr?
Im Prinzip bleibt die Charakteristik des Rennens erhalten. Ja, aber das Ziel ist jetzt halt in Nienhove und ja, und so viel hat sich dadurch jetzt nicht, nicht verändert. Nur, also Mühe von Gerritsbergen und Bosberg bleiben dabei. Aber wie gesagt, man hat jetzt ein anderes Ziel und das ist jetzt so ein, wie soll man sagen, denke ich mal, so ein bisschen weiter noch weg von der letzten Schwierigkeit.
Ah, okay, das war's, dann war es weiter weg. Ja, also diese belgischen Rennen sind ja eh, finde ich immer sehr unberechenbar und was da passiert. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen Rennen kann man mit der Strecke eh machen, was man will. Der berühmte Spruch, die Fahrer machen das Rennen, gilt da, finde ich, sogar mehr als irgendwo anders sonst. So oder so.
Ja, aber für die Belgier ist das natürlich sehr wichtiges Ereignis, wenn bei so einem ihrer Rennen irgendwie nur ein Stein umgedreht wird.
Ja, ja, oder die nicht mehr vor der Haustür vorbeifahren, wo sie seit 30 Jahren vorbeigefahren sind, um Gottes Willen.
Genau.
Klar, dafür ist das ja auch, also dafür ist Belgien, ich finde, das ist ja auch das Schöne an dieser Radsport verrückten Nation, ne? Also, dass denen solche Sachen so heilig sind und dass es ihnen wichtig ist, dass das Rennen dann noch vor der Haustür ist. Es sind einfach Verrückte im positivsten Sinne. Das muss man ihnen so lassen. Oma Frehle verletzt beim Autounfall. Das habe ich nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Was während der Fahrt?
Ja, war von so einem Kriterium in Madrid auf dem Rückweg nach Hause und hatte dann einen Autounfall. Und für ihn ist das Ganze, sagen wir mal, relativ glimpflich ausgegangen. Er hat dann nur sich, glaube ich, eine Rippe gebrochen und hatte dann Rückenschmerzen. Aber für seine Freundin
war es weniger
nicht
schön.
So glimpflich ausgegangen. Ja, also die hatte scheinbar 6 gebrochene Rippen und einen gebrochenen Rückenwirbel auch noch.
Boah, das klingt nicht gut. Gute Besserung unbekannterweise an dieser Stelle und ja, ich denke mal, mein Gott, wo wir schon bei Autos sind, ne, Mark Renshaw, auch, glaube ich, jetzt wieder in der Rolle des Anfahrers für Mark Cavendish bei der Dimension Data, sympathisch, fand ich immer sympathisch irgendwie, hat sich das Becken gebrochen, was auch in mir, also beim Beckenbruch zieht sich in mir auch wieder alles zusammen, wenn ich sowas schon höre, ja, und klassischer Autounfall, ne, also mit dem Auto zusammengestoßen, im Kreisverkehr gewesen, Auto fährt rein, bam. Und das war's dann.
Ja, aber erstaunlich, so Südafrika, haben wir öfter mal Meldungen in der Sendung, wo Radfahrer von Autos oder LKWs angefahren werden.
Mhm.
Also es scheint auch ein sehr gefährliches Pflaster zu sein.
Ja, warte mal, das im Anfang hier vorgenommen, ja. Ja, also in Südafrika, das habe ich aber schon mehrfach gehört irgendwie auch. Also es gibt auch irgendwie, finde ich, ich glaube, ich würde zum Trainingszweck einfach manche Gegenden in dieser Welt einfach meiden. Also so blöd das klingt. Der beste Platz ist doch noch zu Hause auf der Rolle wahrscheinlich. Dann kann dir gar nichts mehr passieren, ne? Aber
ja, da hast du keine Berge.
Ja, kann ich einstellen. Hier, Wahoo Climb. Habe ich noch nicht genutzt. Mal gucken, ob ich das mal machen werde. Da kannst du dir wirklich einen Anstieg einstellen, ne? Kannst du 20% und dann fährst du einfach 20% so lange, bis du den Mount Everest hochgefahren bist, meinetwegen. Ja, aber ich finde immer noch, dass ich finde, das macht einem immer wieder bewusst, was für ein Risiko doch die Fahrer auch im Training eingehen. Ne, dass du einfach mal schnell überfahren wirst, dass sowieso niemand damit rechnet, dass du als Radfahrer so schnell bist, wie sie auch im Training sind und wie schnell das geschehen kann. Ne? Im Prinzip, das hätte ja auch einem von uns passieren können einfach.
Und naja, ich hatte heute auch wieder fast einen Unfall, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war und jemand einfach quer über die Straße gefahren ist und dann mich fast übersehen hätte.
Ja. Ja, passiert einfach schnell, ne? Und jetzt gerade noch dunkel, das, bloß wenn man selber ausreichend beleuchtet ist, heißt das nicht, dass die anderen auch ausreichend beleuchtet sind, ne? Ich bin auch vor ein paar Tagen von einem Radfahrer fast umgefahren worden als Fußgänger. Da ist mit Sicherheit auch nicht jeder so, wie es sein soll, aber ja, puh, da dreht sich in mir alles immer um, wenn ich sowas höre. Kommen wir zu Rücktritten und anderen unschönen Sachen. Marcel Wüst ist zurückgetreten und zwar, das habe ich auch mitbekommen, als Rolle des, was war es, also definitiv irgendwas im Bund Deutscher Radfahrer, also im BDR.
Vizepräsident.
Ach, Vizepräsident war, okay, ich habe das irgendwie mit Kommunikation, Kommunikationsdirektor oder sowas, dass das aber beinhaltet, dass er auch Vizepräsident davon war, wusste ich nicht. Ganz oder gar nicht, also er schafft es nicht, ehrenamtlich umsetzen und so, bla bla. Das klingt für mich immer so ein bisschen nach, da ist bestimmt mehr im Busch als das. Hast du irgendwie noch was gehört irgendwo oder?
Also die genauen Hintergründe da, ob da jetzt noch mehr irgendwie vorgefallen ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit dem immer noch amtierenden Präsidenten des Radsportverbandes nicht immer leicht ist.
Ach, komm.
Ob schon natürlich der und wo wir gerade bei Marcel Wüst und Mallorca sind, der da was im Araton organisiert, das eine gewisse Gemeinsamkeit birgt.
Ja, ja, also ich, also ne, die Pressemeldung klingt so ein bisschen, als wäre es, als wären da noch mehr hintersteckend auf jeden Fall. Ne? Und
aber wer weiß, vielleicht will er sich auch einfach auf seine Radtouren da konzentrieren.
Ja, aber ob das irgendwie so insgesamt, wie soll man sagen, ausfüllend ist. Ich meine, wie lange, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Scharping jetzt erst in seiner ersten Hälfte seiner Amtszeit, ne? Der ist 17 gewählt worden. Das heißt, wir haben ihn jetzt schon 2 Jahre, noch weitere 2 Jahre. Vielleicht verlassen da auch schon ein paar, ich will nicht sagen Ratten, sondern das wäre einfach Herrn Wüst gegenüber sehr unfair, aber vielleicht verlassen ein paar Seeleute das Schiff, um es dann, um in ein anderes Schiff umzusteigen, das dann vielleicht irgendwann in naher Zukunft auch mal einen anderen Kurs einnimmt, um es so rum auszudrücken. Ne?
Ja, also, gefühlt bewegt sich da ja sehr wenig beim Bund Deutscher Radfahrer.
Nichts bewegt sich da. Da sitzt ein sehr alter weißer Mann und macht nichts. Und ist
dann verwaltet BDR. Das.
Hm? Hallo? Oh, 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 oh. Jetzt ist der Thomas, glaube ich, weg. Jetzt bist du wieder da. Du warst gerade kurz weg.
Ja. Genau.
Ja, also, das soll es auch zum BDR und Herrn Scharping sein. Ich gebe eine große Flasche Sekt aus, wenn er weg ist.
Mhm.
Kann jeder auf meine Dachterrasse kommen, hier mit mir einen Sekt trinken auf das Ende von Herrn Scharping. Pozzato hört auf. Ist heute auch an mir vorbeigeflogen. Ist, glaube ich, eine Meldung von heute sogar ganz frisch. Ja, also ein Fahrer, den ich immer, ne, also den man immer irgendwie mochte. Was waren seine größten Erfolge? Ich tippe jetzt einfach mal.
Ich habe ihn. Ja, bei diversen Klassikern sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, Mailand-Sanremo auch gewonnen.
Ja, war jetzt halt nie so, ne, war halt nie so ganz, 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 ganz vorne.
Nö, es war jetzt nie der Überfahrer, aber halt meistens eher abseits des Rades durch irgendwelche Star-Allüren-Schlagzeilen geschrieben.
Aber Mailand Sanremo hat er mal gewonnen. 2006, wenn ich das hier richtig sehe. E3-Preis, den wir eben genannt haben. 2010 Giro-Etappe. Okay, seit 2013 nicht mehr wirklich irgendwas, aber dann ja, immer mal Zweiter hier, Fünfter, Top-10-Platzierung dort. Ja, war aber auch ein Partyhengst, ne? Also
definitiv, ja. Also, das, wenn du 50 Fahrer aus dem Peloton zu fragst, wirst du 20 so sagen hören und 25 so.
Okay. Ja, und mit Michael Ferrari natürlich oder Michele Ferrari zusammengearbeitet, für 3 Monate gesperrt gewesen. Das gehört für einen italienischen Profi vorne, der weit vorne gefahren ist, fast ja schon mit dazu, muss man ja leider sagen. Zumindest in der Zeit mit Ferrari zusammengearbeitet zu haben, leider Gottes. Ja, also finde ich ein bisschen schade, wobei ich in den letzten Jahren ihn auch nicht mehr so wirklich wahrgenommen habe, als vorne
mit. Nö, und das hat er auch gesagt, also er möchte nicht in Asien und Afrika irgendwo rumfahren bei kleinen Rennen, das ist nicht sein Anspruch und dann hängt da lieber das Rad an den Nagel.
Finde ich auch vernünftig so, also das kann man so sagen. Ja, die nächste Meldung ist natürlich für mich, ich habe behauptet, Arthur Tabbert wird erst bei Rund um Köln aufhören, wenn André Greipel sein Heimrennen gewonnen hat. Jetzt ist es doch schon früher passiert. Es wunderte mich nicht wirklich, also es gab noch so einen Streit und so weiter vorher und vor, aber das, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Hab da auch gar kein Background-Wissen, sage ich auch ganz, ganz offen und ehrlich. Was heißt offen und ehrlich, aber ne, es geht um die Art und Weise, wie mit dem Rennen umgegangen wird. Und man hat da ja damals Donike schon als, wie soll man sagen, als Nachfolger installiert, der auch, wo ist er, Kommissär, glaube ich, bei der UCI. Und Alexander Donike und ja, also es ging ein bisschen um die Ausrichtung des ganzen Rennens, da gab es so zwischen den beiden Zwistigkeiten und ich kann das aber auch verstehen, also dass eine Sportveranstaltung seit jetzt 1971, soweit kann ich gar nicht zurückrechnen, da war ich noch nicht mehr, warte, ich kann ja mit meinem Alter rechnen, das ist wahrscheinlich das Einfachste, seit 47 Jahren hat er jetzt dieses Rennen organisiert. Ich weiß nicht, ob es irgendein Rennen gibt, das ein Organisator hatte, der seit 47 Jahren das Heft in der Hand hat. Wenn, dann kann ich mir das nur vorstellen bei irgendeinem italienischen Rennen noch. Unfassbar. Und ich glaube, er hat sehr, sehr viel für den Radsport getan. Ich kann an dieser Stelle nochmal auf die Folge verweisen, die ich mit ihm zusammen aufgenommen habe, in seiner Küche sitzend. Das Einzige, was ich bisher bereue an diesem Gespräch, ist, dass ich das Bier ausgeschlagen habe, was er mir noch angeboten hat, was er dann alleine getrunken hat. Und der Mann kann einfach Geschichten erzählen, Geschichten erzählen, Geschichten erzählen. Und wenn man durch seine Wohnung geht oder sein, ja, das ist so, nicht anwesend, das ist falsch, aber durch diesen Bau, da ist halt Radsport. Du würdest da durchgehen wie durch heilige Hallen, weil das ist überall Radsportgeschichte. Also überall.
Klar, ja. Also da nimmt man sehr viel mit, wenn man so lange so ein Rennen organisiert.
Genau. Und da, ich hatte noch nicht den Container gesehen, also einen Hochseekontainer, der noch hinter dem Haus steht mit Sachen. Also ich habe ihm auch gesagt, ich hoffe, dass das irgendwann mal irgendwie einem Museum zur Verfügung gestellt wird, dass das alles ausgestellt wird, weil wenn das verschütt geht, das wäre einfach eine große, große Schande. Er war krebserkrankt vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, 2017 hat er das nach dem Rennen bekannt gegeben. Ist dann, weiß nicht, ob man da von geheilt, nach einem Jahr schon sprechen kann, geheilt gewesen, aber es ging ihm deutlich besser jetzt in letzter Zeit. Und ich glaube, über Arthur Tabbert kann man einfach nur sagen, ich hatte in diesem Interview, ich weiß gar nicht mehr, wie anderthalb Stunden oder wie lange wir miteinander gesprochen haben, einen so netten, freundlichen, lebenslustigen und Radsportverrückten Menschen getroffen. Das war unfassbar. Ich würde es, glaube ich, gerne nochmal wiederholen, so vielleicht zum Abschluss seiner Rund um Köln-Geschichte. Vielleicht frage ich ihn nochmal. Weil du kannst ihn wirklich hinsetzen, also du kannst ihn hinsetzen und sagen, pass mal auf, Arthur, lass uns mal rund um Köln sprechen. Und ich glaube, du könntest ihm jede Zeit sagen. Und die wird erfüllen. Du kannst sagen, lass uns 4 Stunden machen, lass uns 3 Stunden machen, lass uns 2 Stunden machen. Aus den 4 würden eh wahrscheinlich 6 Stunden machen. und das ist wirklich. Also ich freue mich, dass.
Ja, aber die Frage ist ja, was ändert sich jetzt bei dem Rennen dadurch?
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich glaube, das hat sogar mehr mit. Also in Köln kriegst du halt eh nichts geändert. Das ist es halt, ne? Also ich glaube, in Köln ticken die Uhren so, ne? Das hat noch ever Jodjong, das machen wir so, das war schon ever so, das lassen wir. Ich gebe schwierig. Also ich glaube, eine der Änderungen, die Arthur Tappert noch selber auf den Weg gebracht hat, war so in den letzten, ich will nicht sagen Jahrzehnten, ja doch, Jahrzehnten, schon das Wichtigste, nämlich den Start von Köln, von Leverkusen nach Köln zu verlegen. Und diese Zielankunft im Rheinauhafen, das ist schon was Besonderes, ne? Das ist jetzt schon was anderes als früher. Und ich glaube, das hat dem Rennen sehr, sehr gut getan. Wir sind, glaube ich, beide selber noch beim Rennen damals die Rheinuferstraße Richtung Norden, DEVK, mal ins Ziel gefahren. Kann das sein?
Ja, glaube schon.
Ja, und ich glaube, diese Verlegung Start-Zielplatz, das ist die größte Änderung der letzten Jahre und das war eine sehr gute Änderung. Ich kann mir im Moment schwer vorstellen, was da noch kommen wird oder kommen kann. Weil eigentlich, was willst du an dem Rennen ändern? Also das wirst du niemals in eine höhere Klasse bringen, in einen höheren Status verleihen. Kann ich mir schwer vorstellen.
Ist auch gut, das Rennen passt ja dahin, wo es ist.
Genau, ganz genau, das ist richtig. Das Rennen passt dahin, wo es jetzt ist. Und ich wüsste auch nicht, was ich daran verändern wollen würde im Moment. Ne? Außer, dass man es vielleicht immer noch, ne, wenn der Radsport insgesamt in Deutschland einen Push kriegen würde, neue Sponsoren für das Rennen, mehr Geld, größere Übertragung und so weiter, das wäre natürlich wünschenswert. Ne? Also wer erinnert sich nicht daran, wie Jan Ulrich damals an der Straßenbahn vorbeigefahren ist, über die, ich glaube, Zurbrücke war es. Ne? Damals die ganzen Übertragungen und so weiter. Wäre schon schön, aber es gab auch damals Zieleinfahrt mitten in der Kölner Innenstadt, über dem Kölner Ringe, war auch eine tolle Sache. Aber ich glaube, so wie es jetzt da ist, ist es schon eine ganz gute Angelegenheit. Nur vielleicht eine andere Streckenführung mal wieder. Das Ziel kann ja das gleiche bleiben, aber diese Route über die zwei Brücken gefahren, ne? Vielleicht kann man dann nochmal einen Bogen in die Innenstadt fahren. Da gäbe es einige Möglichkeiten, die ich auch sehr, sehr toll fände. Aber ja, das ist schon okay, so wie es jetzt im Moment ist. Ja, Arthur, alles Gute. Kann man dann nur sagen. Ne? Möge er dem Radsport noch lange, lange erhalten bleiben und auch seine Familie und uns Fans noch erhalten bleiben. Paul Scheven ist tot. Muss ich jetzt ehrlich gesagt, Name als solcher auf einmal sagt mir nichts, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich hast du nachher irgendein Stichwort und dann weiß ich, wer es ist.
Wenn du dir das Foto in der verlinkten Meldung anguckst, weißt du wahrscheinlich, wer es ist.
Ja. Ja, wer war das denn?
Es ist sozusagen also die Stimme des angelsächsischen Radsports gewesen.
Ja,
war lange, lange, lange.
Wahrscheinlich
Jahre
hätte ich die Stimme hören müssen. Das wäre, glaube ich, das Einfachste gewesen.
Zusammen.
Ja, mein Name hatte mir jetzt nichts.
Phil Liggett und war früher selbst auch Profi, ich glaube, britischer Meister sogar. Und hat wirklich lange, lange Jahre für diverse englischsprachige Fernsehkanäle, die Tour de France und andere große Radrennen kommentiert und für viele Zuschauer sicherlich auch in Deutschland so, wenn sie an ja die Kommentierung von Radrennen denken, eine der Stimmen gewesen.
Ja, 7-mal die Tour de France teilgenommen. Ja, aber das Bild, Name hätte mir jetzt nichts gesagt, ne? Die Stimme auf jeden Fall sofort. Aber jetzt, wo ich das Bild sehe, ja. Ja, also 76 ist jetzt noch kein Alter. Also, ja, nee, 62.
62.
62, oh Gottes Willen.
Ja.
62 ist jetzt, also würde ich gerne noch ein paar Jahre noch dranhängen an. Aber wahrscheinlich hat er auch das Leben irgendwie, also das Leben als Leistungssportler ist ja nicht immer nur nur gesund. Ja, schade. Aber, Mai. Beschließen wir es lieber noch mit einer schönen Meldung. Und zwar einer wirklich schönen Meldung. Also einer richtig schönen Meldung sozusagen. Also, Wonderful Losers. Der Film, den du auch bei uns hier vorgestellt hast, ist nominiert. Und zwar für den Oscar als bester ausländischer, wie heißt das, ausländischer Film? World Foreign Language Category. Also, dass wir mal hier auf den Hollywood Reporter verlinken, ist das eine. Aber krass. Also, hat mich total gefreut, als ich das gelesen habe. Schön.
Ja, für nichts Geringeres als den Oscar. Also, was Höheres kannst du im Filmmetier eigentlich im Prinzip nicht erreichen. Und sind wir mal gespannt, wie das dann, ich glaube, im Februar werden die vergeben.
Ja. Also definitiv im, ich sag mal, im Frühjahr. Hier steht leider nicht, welche Mauer. Ich finde ja diese Kategorie als solche, also ist halt immer schwierig, ne? Weil man da so, also was ist das Kriterium? Es ist ein ausländischer Film, bedeutet ja nur eins, dass er nicht in Amerika produziert ist. Ne? Das heißt, da kannst du gegen so viele verschiedene Arten von Filmen antreten müssen. Ja, also der kann jetzt gegen ein iranisches Drama im Zeichentrickformat, was vor gar nicht allzu vielen Jahren mal eins gewonnen hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gegen eine tibetanische Mönchsdoku und gegen, ja, das wird wahrscheinlich besser ausländische Doku, aber ne, es gibt ja so viele Möglichkeiten, deswegen ist das ja eine schwierige Kategorie. Ich habe mir in den letzten Tagen aufgrund anderer Umstände viel Gedanken über Kategorien gemacht. Ist halt aber interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall, es ist ja eine Bestätigung auch deines Urteils von damals, dass du den Film sehr, sehr gut fandest. Und B, Radsport, dass der irgendwo gewürdigt wird, ist immer super. Also, freut
definitiv
mich sehr.
Ja, und für die Hörer, die aus der Schweiz kommen, da läuft der, tourt er ja gerade durch die Kinos, der Film.
Ah, okay, also richtig auf der großen Bühne sozusagen. Ja, fein.
Gibt es jetzt leider noch nicht, also als frei erhältlich irgendwo im Handel zu kaufen. Also, ja.
Ja, aber das wird ja über kurz und lang, also gerade wenn ein Film so eine Bühne bekommt, dann wird das ja, wird es ja diese, wie nennen wir das, Zweitrechtsverwertung auch anlaufen. Also das ist ja auch für den so aus Promotion-Gründen, ne? Also was Besseres, also wie viele Leute werden jetzt diesen Film gucken, die vorher noch nie was davon gehört haben? Ist ja auch, also lohnt sich jetzt ja auch noch mehr für den.
Genau, ja, wenn es dadurch noch prämiert wird, dann lohnt es sich noch mehr, dann den Film anzuschauen.
Ja. Und hier steht ja auch, Wonderful Losers, it was released in Litauen in February and won the Alp Adria Cinema Award for Best Documentary on the Trinitas, the Best Documentary for the Warschau Film Festival, the Audience Award and Grand Prix at the Minsk International Film Festival and the Best Documentary Silver Crane at the Litauen Festival. Also hat jetzt schon ein paar Preise.
Ja, in Osteuropa hat er so ziemlich alles abgeräumt.
Ja, cool. Freue ich mich. Freut mich sehr, sehr. Haben wir noch was Schönes zum Abschluss gefunden? Das ist cool. Das freut mich auch. So, das war, glaube ich, der letzte Podcast 2019. Was war dein schönster Radsportmoment, den du gesehen hast im Fernsehen dieses Jahr?
Habe ich eigentlich zwei.
Das kannst du so aus der Pistole geschossen sagen. Während ich die Frage stelle, denke ich mir, warum fragst du so einen Scheiß, wenn du selber keine Antwort hast? Und du sagst direkt zwei.
Also im Prinzip der schönste Radsportmoment war der Sieg von John Degenkolb in Roubaix. Weil das, also die Geschichte, die dahinter ist mit diesem Comeback und dieses ewige Warten auf den Tour de France-Etappensieg, das dann ausgerechnet auch auf diese Art und Weise in Roubaix zu schaffen, wenn ich mir das heute angucke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und der zweite Moment natürlich so der Sieg von Nibali in Sanremo, die Art und Weise, das ist auch ein Highlight gewesen. Und der Chris würde jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, der Sieg von Valverde bei der WM ist für mich auch ein absolutes Highlight gewesen. Klar, keine Frage.
Also, ich habe mir fiel gerade wirklich keiner ein. Also ernsthaft nicht. Aber jetzt, wo du das sagst, das mit der Gänsehaut bei Degenkolb, kann ich jetzt gerade für diesen Moment sogar für mich bestätigen, dass ich das kriege. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das wirklich definitiv anders ist. Und der zweite Moment wäre für mich auch Valverde gewesen. Weil das einfach so, nicht weil ich so ein Valverde-Fan bin, einfach, ich fand das einfach so, man kann ja auch irgendwie merken, dass das ein besonderer Moment für jemand anderes ist und so weiter. Also sowohl für den Chris als auch für den Valverde und so weiter und so fort. Insofern würde ich das auch als die beiden Radsportmomente 2018. Ich weiß noch, gab es nicht irgendeine Etappe beim Giro, wo Froome so weggestiefelt ist?
Genau, die drittletzte Etappe über den Finestra, also dieses,
ja, genau.
80 Kilometer Solo ist ja in die Geschichte eingegangen.
Ja, das finde ich auch noch, das war jetzt auch noch ein Moment, wo ich dran gedacht habe. Ich kann sowas einfach nicht so gut wie du und Chris mit bestimmten Situationen, also weißt du, ich hätte jetzt
nicht
sagen
können. Daran wird man sich natürlich noch an Jahren erinnern, also das war aber auch eine Geschichte, die über einen längeren Zeitraum von mehreren Stunden angehalten hat, diese anderen beiden Sachen, oder die drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, das waren ja eher so Momente oder Minuten, wo man dann vorm Fernseher sitzt und nichts anderes mehr machen kann.
Ja, aber wobei ich das mit Froome sogar noch weiter ausdehnen würde, das war für mich sogar eine Geschichte, die sich über mehrere Tage hinzog und man sich immer gefragt, es war ja immer die Frage, wird Froome da noch irgendwann, wird er noch zu seiner Form kommen, wird er das noch schaffen, wird jetzt einbrechen? Das war einfach so, all das, was in den Tagen vorher war, auf den Punkt gebracht. Mit Ankündigung fast und aber dann trotzdem doch irgendwie in der Form überraschend. Nicht überraschend, aber...
Und das waren halt so viele Geschichten auch, dass halt dann Yates an diesem Tag völlig eingebrochen ist, war dann ja auch sehr, sehr überraschend.
Ich würde
hatte
das nicht
man
so
ja dann auch im Vorfeld immer tagelang gemutmaßen.
Ich würde das auch nicht so als Positivmoment für Froome irgendwie rausgreifen wollen, sondern eher so als ein denkwürdiger Tag in diesem Jahr für den Radsport. So würde ich das, glaube ich, irgendwie gelabeln oder als Überschrift das darüber versehen wollen. Was aber was ganz anderes ist als diese anderen zwei wirklich sehr persönlich mit diesen Fahrern verbundenen Momenten. Ja, ist doch schön. Was glaubst du, was für 2019 oder was würdest du gerne in 2019 so als Abschluss der Saison als Lieblingsmoment sagen? Boah, geile Frage, oder?
Wie ich schon gesagt habe, ich würde gerne mal wieder Paris-Roubaix bei Regen erleben.
Okay. Ich würde, glaube ich, was würde ich mir denn für 2019 wünschen? Oder was ich gerne sehen würde? Ich würde gerne einen André Greipel bei einem Klassiker um den Sieg fahren sehen wollen. Und zwar ganz weit vorne. Also ne, muss jetzt nicht bei irgendeinem Klassiker. Ich glaube, das ist so etwas, was er sich für die kommende Saison vielleicht vornehmen könnte. Und dass er da mal wirklich, ich erinnere mich an die eine Fahrt bei, war es Paris-Roubaix, glaube ich, wo er auch immer vorne mitgefahren ist und angezogen hat. Dass er sowas nochmal, das muss jetzt keines von den Monumenten sein, ne, aber dass er einen Klassiker mal abschießt. Das wäre für mich so, dass wir 2019 sagen, das war ein bewegender Moment. Oder noch nicht mal abschießt, aber vielleicht auch nur zweiter knapp geschlagen wird, ne? Aber dass er sowas irgendwie auf die Kette kriegt. Das würde mich freuen. Ja, dann sage ich jetzt nochmal kurz Danke an alle Hörer, die uns was gespendet haben, die über unseren Amazon-Affiliate-Link jetzt ihre Weihnachtsgeschenke gemacht haben, Weihnachtseinkäufe gemacht haben, die uns regelmäßig etwas zukommen lassen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe es im Snack schon gesagt. Weiß nicht, es gibt ja auch Personen, die nur die eine oder das andere Format hören, deswegen sage ich es dir auch nochmal, die anderen können weghören. Wenn jemand irgendwo zu verkaufen hat, einen Monitor, einen kleinen, also nicht, es muss nichts Besonderes sein, es muss keine besondere Grafik haben, muss jetzt nicht so ein alter Röhrenmonitor sein, natürlich gegen Geld, einfach was Kleines, dass ich hier mit zwei Monitoren arbeiten könnte. Ich würde das, also ich brauche es nicht unbedingt, aber wenn ich einen Hörer so ein Ding rumstehen hat und sagt, hier, kannst du haben für Geld X, würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet. Und möchte mich dann noch bei allen Hörern für die ganze Unterstützung dieses Jahr bedanken und ich möchte mich auch bei dir, Thomas, vor allen Dingen bedanken, weil das habe ich ganz vergessen, genau. So einer der Radsportmomente für mich war auch 2018. Ich glaube, wir haben da mal abseits des Mikros drüber geredet, aber ich weiß es nicht, ich habe es aber woanders schon mal erzählt, dass wir irgendwie, finde ich, dieses Jahr die Grand Touren so, weißt du, wie ich das meine, so vom
begleitet Rhythmus. Haben.
Bitte?
Begleitet haben.
Ja, begleitet haben wir die ja immer in irgendeiner Form. Aber ich fand
du meinst die Art und Weise?
Ja, genau. Ich fand, dass dieses Jahr haben wir gefühlt für mich, das muss nicht der Wahrheit entsprechen, aber gefühlt für mich so ein Rhythmus.
Einen Modus gefunden, mit dem wir uns anfreunden können.
Ja, nicht nur anfreunden, sondern den ich wirklich für uns unter unseren Bedingungen als ideal angesehen habe. Und das haben wir auch für alle drei Grand Touren meiner gefühlten Wahrnehmung nach gleich gehabt. Und das hat mir echt gut gefallen. Also das ist auch ein Lob an dich mit und ganz ein bisschen an
dem Chris auch, oder?
Chris, ja klar. Also der war ohne den, auch wenn er nur selten auftaucht, wenn, dann ist er immer eine dermaßen Bereicherung, dass ich mich darüber freue. Also das Lob an uns dreien, aber und allen Leuten, die uns das ermöglichen, das zu machen. Aber das war auch ein schöner Radmoment. Ne? Ich dachte wirklich, das habe ich in dem anderen Podcast, wo wir zu Gast waren, auch gesagt, das war für mich so eine herausragende Erfahrung dieses Jahr war, dass es einfach geklappt, also wie das geklappt hat. Wir haben ja alles Mögliche schon probiert, mal einmal die Woche, täglich und vielleicht hat es auch einfach dieses Jahr besonders von den Terminen her geklappt. Das ist auch Zufall vielleicht. Aber das war auch ein Radsportmoment für mich.
Kann man auch nochmal hervorheben, definitiv, ja. Und das ist dann
also
ja auch immer,
cool.
Hat dann ja auch immer Spaß gemacht, jede Sendung.
Und ohne uns selber zu loben zu wollen, ne, das war für uns auch, glaube ich, einfach, ne, so für uns als Macher das Richtige. Ja, Selbstbereicherung genug. Ich wünsche allen Hörern frohe Weihnachtenstage, frohe Endjahrestage, wenn man kein Weihnachten feiert und alles irgendwie, ne, habt Spaß, esst, trinkt und genießt das Leben. Und wünsche ich auch dir, Thomas.
Okay, ebenso.
Und wir sprechen uns im neuen Jahr. Ob es noch einen Snack gibt dieses Jahr, wissen wir noch gar nicht so genau. Es könnte sein, dass es noch was Kurzes gibt, aber so richtig sicher ist das nicht. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich habe noch zwei Sachen in der Hinterhand, die ich vielleicht veröffentlichen könnte, wenn ich die Zeit finde, es richtig zu schneiden. Das wird es noch geben. Aber es wird dann auch noch zwischendurch woanders. Wie gesagt, waren zwei von uns zu Gast und das kriegt ihr dann noch zu hören, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Gut, macht es gut, habt euch wohl und passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.